Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Dobredan, schöner Tag heute.
Ja, die Bewegt Bild Banausen.
Schöner Tag heute
mit dem Bewegt Bild Banausen. Mensch, ist das schön heute.
Schöner Tag heute, bewölkt und Regen. Aber trotzdem.
Dobredan, schöner Tag heute.
Das ändert sich daran, dass trotzdem schöner Tag heute.
Ja, auf jeden Fall.
Heute mit Balkan-Akzent, bisschen Russisch, bisschen mit drin. Bitte. Bitte spendet Patreon und Steady.
Machst du heute die ganze Episode so?
Ich gebe Geld. Ja. Meinst du, es würde Shitstorm, würde für Shitstorm sorgen? Nee, weil dafür sind wir einfach zu klein.
Warum Shitstorm?
Naja, wenn ich hier die Episode mit einem russischen Akzent mache, den ich nicht habe, ist das nicht ein bisschen...
Ach, das war ein russischer, ich dachte, das war ein Jugo-Akzent.
Ach, Jugo-Akzent wäre wieder okay, obwohl ich ihn nicht habe, ja.
Naja, du könntest da ja die Karte spielen, hey, ich bin Jugo. Ja,
entschuldige, ich rede immer so.
Ja. Dabei.
Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, lass dich nie mit Serben ein.
Oh, und schon ja, ist es passiert, ja.
Habe verstellt Stimme, die anderen 300 Episoden, jetzt kann ich reden, wie ich bin. Kann ich endlich aufhören zu schauspielern.
Ja. Ach, ich fände es gut, ey, wenn du das mal durchziehst.
Fände gut, ja.
Ja, klar.
Ja, das machen wir dann, wenn die passende Rezension dazu da ist. Ich habe mal passend dazu, habe ich gestern tatsächlich mal in die Statistiken reingeguckt, was die Länder angeht, wo wir gestreamt worden sind.
Und? Serbien ist ganz weit vorne.
Ja, von den Balkanländern ist Serbien auf jeden Fall weit vorne, aber jetzt nicht insgesamt. Also insgesamt sind die irgendwie auf dem 30. oder so.
Mhm.
Aber hier so Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Mazedonien, das kommt auf jeden Fall alles danach. Schon mal gut.
Dass da überhaupt jemand reinhört, ist schon geil, ja.
Ja, das sind ganze, das sind also nicht nur da, sondern das sind auf jeden Fall sehr abstruse Länder, von denen ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Also,
ah ja?
Da ist Serbien noch harmlos.
Okay.
USA an zweiter Stelle übrigens. Und dann kommt erst die Schweiz. Ich dachte, dass die deutschsprachigen Länder tatsächlich erstmal vorne sind, aber USA ist noch vor Schweiz und Österreich.
Und vor Österreich auch?
Ja.
Alter, was ist denn da los?
Österreich kommt an vierter Stelle.
Aha.
Fand ich schon recht interessant.
Wie, das heißt, die Schweiz ist noch vor Österreich?
Ja.
Mensch.
Die Schweiz ist noch vor Österreich.
Was ist da los?
Ja, was ist da los? Haben wir die Österreicher jetzt so oft gedisst, dass wir jetzt mehr Schweizer Zuhörer haben?
Naja,
vielleicht
ich meine,
auch deine Fans.
Also wir haben ja auch Supporter aus Österreich.
Ja, das stimmt.
Aus der Schweiz noch nicht.
Ja gut, ist das jetzt für dich stellvertretend, diese Zahl, ja? Daraus siehst du jetzt die ganze Statistik, ja?
Ja.
Wir haben zwei Supporter aus Österreich und keinen aus der Schweiz. Da stimmt doch was mit dem Verhältnis nicht.
Ja, finde ich schon. Gut. Wenn wir mehr Zuhörer aus der Schweiz haben, was ist dann los, ey?
Ja, aber wir sind doch in den Podcast-Charts sind wir in der Schweiz auch immer gut dabei oben. Also, da hören wir
ja,
schon.
Dann, ja klar, also das korreliert ja dann mit dem,
eben,
dass es vor Österreich ist. Aber umso schlimmer, was ist dann los?
Ja.
Können wir mal aufrufen hier, Supporter aus der Schweiz, bitte.
Wir sind aber, glaube ich, allgemein in den österreichischen und Schweizer Podcast-Charts sind wir im Schnitt wahrscheinlich dann besser als in Deutschland.
Mhm.
Also.
Ja, vielleicht ist das Angebot da überschaubarer. Wobei, sieht man, die können ja jeden deutschen eben Podcast hören.
Ja, eben. Das Angebot bezieht sich ja nicht auf Ländergrenzen.
Mhm.
Das ist jetzt keine, sind keine Drogen, die du jetzt exportierst ins andere Land, das ist Podcast.
Ey, aber das wär's noch irgendwie so Geotagging. So uns kannst du nur in Deutschland hören.
Das wäre auch nicht schlecht,
ja. Ja. Aber hammerdämlich eigentlich.
Das wäre dämlich, ja. Da hätten wir ein paar Hörer weniger. Und im Urlaub könnte man uns da nicht hören. Das ist alles voll dämlich.
Ja, ja, eben.
Ja. Ja. Schöne Grüße an Atombomb. Der ist gerade in Ägypten Urlaub machen und hat sich schon beschwert, dass er sehr schwaches WLAN im Foyer des Hotels hat und ansonsten gar nicht. Insofern
okay,
ist das schlecht, um da Podcast zu streamen. Insofern wird er eine Woche wahrscheinlich auf uns verzichten. Dann herzlich willkommen, wenn er wieder da ist, wenn wir schon bei den Supportern sind.
Ja, kann er was nachhören.
Schönen Gruß. Ist ja auch mal schön. Ein bisschen erholen, Buch lesen.
Ja, da ist das Klima gerade wahrscheinlich auch eine Ecke geiler als in Berlin.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Frühling ist, wird hier nichts mehr, glaube ich. Habe ich aufgegeben. Die Hoffnung.
Meinst du, es geht dann direkt zu Sommer?
Es geht direkt zu Sommer über wahrscheinlich. Also, das wird hier nicht mehr warm.
Na toll.
Naja. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen Jahresplanung gemacht und da stehen definitiv ein paar Trips an. Insofern habe ich die letzten zwei Jahre ein bisschen vernachlässigt. Also dieses Jahr nach Sizilien geht's.
Geil.
Und,
warst du schon mal?
Sizilien? Da war ich noch nie.
Okay.
Tatsächlich. Ich habe mir überlegt, ich war, glaube ich, nur in Venedig mal mit der Klasse. Ansonsten habe ich in Italien echt wenig gesehen.
Ach echt? Sonst warst du noch nie, in Rom?
Ich war noch nie in Rom. Nee, ich war tatsächlich noch nie in Rom.
Wow. Okay.
Also von dem Land habe ich tatsächlich nicht so viel gesehen. Insofern, ja gut, wenn du jetzt Tirol noch dazu zählst, da war ich halt Skifahren, so weißt du, das ist halt auch noch ein Teil von Italien.
Ja, ist auch Italien.
Aber alles, was so südlicher geht, da habe ich nur Venedig auf meiner To-Do-Liste abgehakt. Und das war damals mit der
was
Klasse.
Was halt immer noch Norditalien ist, aber ja, okay.
Ja gut, stimmt, ja.
Ja, geil, dann Sizilien ist dann bestimmt flashig.
Freue ich mich drauf, ja. Dann werde ich mal ein Wochenende in Hamburg reinrocken und werde mal gucken, wer da am Start ist und mich da besuchen kann. Und
du machst ein Wochenende Hamburg
ja.
als Urlaub?
Naja, so 4 Tage. Naja, ich habe gesagt, es stehen ein paar Trips an. Urlaubs ist ein bisschen zu viel verlangt.
Ja, okay.
Und Isa und ihren Mann und das kleine Neugeborene werde ich auch für eine Woche besuchen. Da geht's nach Wien. Das ist dann schon im Mai. Also insofern.
Okay.
Diesmal muss ich mal ein bisschen hier, nachdem ich hier 2 Jahre Corona-bedingt auch keinen Bock hatte, irgendwie wegzufahren, weil das war mir irgendwie zu risky nach Amerika. Shirus hat ja einen Plan nach L.A. wieder, hat den Trip nach L.A. wieder geplant, da, während Corona war, und das war mir alles ein bisschen zu heikel, weil da ging das gerade los und ich habe gesagt, ey.
Aber er fuhr dann alleine, meinte er doch.
Ja, ja, er war dann da. Aber das war schon, Vegas. Waren schon krasse Bestimmungen, was die Einreise angeht, und
ja, eben,
das war halt unsicher, halt ob du noch zurückkommen kannst zu der Zeit, und das war mir alles ja, ein bisschen super. Zu heikel.
Ja, nee. Dann lieber, wenn es wieder entspannter ist.
Richtig. Und dieses Jahr scheint es ein bisschen entspannter zu sein, deswegen kann ich da mal wieder ein bisschen raus.
Mhm.
Aus dem Lande.
Okay, heißt, wir müssen hier wieder improvisieren.
Improvisieren, Ersatz finden, vorproduzieren. Okay, oder, okay. Also mit Isa könnte ich ja von da mal eine Folge aufnehmen, hier so per Fernschalter, dass du uns beide aus Wien dazuschaltest und so, können wir sie mal wieder ranholen.
Mensch, ganz neues Konzept hier. BBB on the road.
Ja, stimmt. BBB on Tour. Auf jeden Fall. Gucken wir mal.
Mhm.
Wird ja auch immer rechtzeitig angekündigt von uns, wenn einer von uns beiden mal nicht kann. Dann kann man das ja planen, weil bisher in diesen fast 4 Jahren noch keine Folge ausgesetzt.
Stimmt, ey, stimmt, wir steuern auf 4 Jahre zu.
Wir steuern auf 4 Jahre zu, ja, im Juni.
Krasser Scheiß.
War noch nicht einmal, dass wir gesagt haben, okay, heute mal keine Banausen-Folge, müsst ihr auf Freitag warten oder auf Dienstag.
Mensch.
Nicht dergleichen.
Können wir schon ein bisschen stolz sein, oder?
Können wir ein bisschen stolz sein. Können wir uns mal wieder, eine von den Folgen, wo wir uns mal wieder auf die Schulter klopfen können am Anfang.
Das machen wir sonst nie.
Nee, machen wir nie.
Nee, aber eben mal ganz ehrlich, also wenn uns das keinen Spaß mehr machen würde, das würde ja Kreise ziehen. Deswegen ist es ja eine Win-Win-Situation.
Das würde man merken.
Uns freut das, dass das viel gehört wird und entsprechend unterstützt wird.
Ja.
Und dann macht das auch sehr viel mehr Spaß, das weiterzumachen. Und
das
ja,
stimmt.
Wir ziehen es durch. Bisher haben wir nie ausgesetzt. Muss man gleich mal auf Holz klopfen hier?
Ich klopfe mit.
Sehr gut.
Das ist kein Prahlen, das ist einfach nur Danken an euch zahlreichen Hörer, weil ich habe schon zu Lee gemeint, der März, unser 2. erfolgreichster Monat, den wir jemals hatten, gerade vorbei, also insofern ist das schön, dass das nicht so abflaut im 4. Jahr oder im 3. Jahr.
Nee, steigt immer noch.
Sondern, dass das echt krass steigt und immer noch Leute dazukommen und uns entdecken und was auch immer. Und da sind wir sehr stolz drauf. Da müssen wir uns mal bedanken bei euch.
Ja.
Finden wir mega. Mega finden wir das.
Hammer.
Ja. Dabei halten wir uns selbst für total inkompetent, aber gut. Wenn ihr das mögt, von mir aus bedienen wir das weiter.
Ja. Naja, Kompetenz, also wenn es nur danach gehen würde, dann müssen wir wahrscheinlich ein paar Podcasts abschaffen.
Ja, unter anderem auf jeden Fall alle, mit denen wir zusammenarbeiten. Also jeden, den wir hier als Gast eingeladen haben, die sind auf einer ähnlichen Kompetenzskala wie wir, da haben wir gesagt.
Ja, eben.
Wenn die das machen, können wir das auch machen.
Ist auch ein bisschen lustiger mit Inkompetenz.
Ja, das stimmt, ja. mit Inkompetenz fällt das Leben leichter.
Ja, und man muss nicht alles so ernst nehmen, ist auch schön.
Mhm. Und einer von diesen Inkompetenten haben unser Punkterat ein bisschen aufs Korn genommen hier.
Wenn wir jetzt hier bei den Bewegtbild-Banausen wären und raten müssten, ne, hätte ich Dietz nicht bei Lawrence of Arabia auf 3 von 5 eingetaktet, sondern mindestens mal auf 3,5 oder 4. So schlecht klang er dann nun doch nicht. Das ist ja, also...
Also wir sind hier nicht bei den Bewegtbild-Banausen.
Ja, aber das ist ja auf jeden Fall...
Wir sind hier im seriösen Format.
Wir sind doch bei den Bewegtbild-Banausen und wir sind nicht in einem seriösen Format, also hier schon.
Ja. Ja. Unsere seriösen Freunde von Ja-Hier-Filme.
Unsere seriösen Freunde von Ja-Hier-Filme haben hier unser Punkterat ein bisschen hier
ja.
aufs Korn genommen. Aber die Spielkinder werden auch im April wieder neues Punkteraten angehen.
Mhm.
Und das geht heute los. Aber bevor wir loslegen, würde ich sagen, erwähnen wir denn, was denn die Supporter bei Steady und Patreon am Sonntag für eine Episode gehört haben und was wir da besprochen haben.
Da haben wir 3 gemeinsame Filme gehabt.
Erzähl mal die.
Ja, großes Kino. Wir haben Fargo gesprochen.
Mhm. Sollte der eine oder andere schon mal gehört haben?
Glaube ich auch. Dann haben wir in der Bockerer-Reihe weitergemacht. Den 2. Teil besprochen.
Ja, schönen Gruß nach Österreich, da sind wir. Wir wollten die Quote wieder nach oben treiben.
Das österreichische Kulturgut.
Mhm.
Und dann noch Ritual. Ein bisschen speziellerer Film.
Ja, der japanische Ritual aus dem Jahr 2000, den gab es auch noch für Dennis Azubi denn es wohl gemerkt. Und das waren, ja genau, dreimal Punkte raten, gegenseitig, drei gemeinsame Filme. Auch mal was Neues. Am gleichen Wochenende, wie das Supporter-Special Nummer 8 erschienen ist. Mhm. Insofern gab es da einiges an Hausaufgaben, die wir dann gemeinsam abgehakt haben.
Wie machen wir das eigentlich mit Dennis? Was ist denn so der nächste Rang, wenn der aufsteigt?
Das überlegen wir uns dann.
Ah, okay.
Assistant Manager.
Assistant to the Regional Manager.
Ich meine, theoretisch können wir ihn ja einsetzen, als was wir wollen, weil hier ist ja sonst keiner. Hier ist ja niemand, also weißt du, wir können ja jeden Rang geben, den wir wollen. Also im Moment ist ja auf dem Azubi-Status, weil ist ja nicht so, dass wir jetzt so ein funktionierendes 80-Mann-Unternehmen haben, wo wir jetzt gucken müssen, okay, wir können ihm, dem und dem die Funktion nicht wegnehmen. So ist ja praktisch die Welt offen.
Nee, aktuell müssen wir noch keinen rausschmeißen, wenn Dennis aufsteigen will, das stimmt.
Nee, ja. Also du hast alle Aufstiegsmöglichkeiten und du bist gerade der Einzige, der aufsteigen kann, Dennis. Insofern, toi, toi, toi.
Ja, super. Die Ansprüche sind also nicht so hoch.
Keine Konkurrenz da.
Naja.
Aber super Überleitung zu meinem ersten Film, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Perfekt, okay. Weil ich habe einen Film, da passt das sehr gut ins Thema, so dieses Konkurrenzdenken und Aufsteigen in bestimmten Unternehmen und Firmen. Mhm. Das ist ein Film, der durchaus berühmt ist, weil er auch auf einem sehr krassen Bestseller beruht von Lauren Weisberger. Und dieser Bestseller wurde damals in 40 Sprachen übersetzt. Der war ein ganzes Jahr auf der New Yorker Bestsellerliste von der New York Times und so. Und ist auf jeden Fall ein bekannter Film, aber jetzt nicht unbedingt so ein Pflichtfilm für männliche Zuschauer oder Banausen-Zuhörer. Sondern eher so ein Ding, wo man sagt, na, so als Frau von Welt könnte man schon das Buch gelesen haben oder den Film gesehen haben. Wie ich dich kenne, kennst du ihn natürlich, weil alles, was an Frauenfilme angeht und so Mädchenstoff und Filme, wo so die Testosteron-Hoffis eher einen Bogen drum machen, die hast du natürlich alle gesehen. Insofern rede ich jetzt über die Erstsichtung von Der Teufel trägt Prada. The Devil Wears Prada aus dem Jahr 2006.
Okay.
Mhm. Hast du ihn gesehen? Mhm. Natürlich hat er ihn gesehen. Ja, klar. Kann es anders sein, ja.
Sogar im Kino.
Manolo Blahnik hat ihn sogar im Kino gesehen, ey. Wow. Ja,
sogar im Kino. Ich meine auch, kann sogar sein, dass ich da zur Premiere eingeladen war. Ich weiß nicht mehr, von wann war der?
2006.
Nee, dann nicht.
Nee, damals war es noch nicht wichtig genug. 2006? Nee, da war ich noch bekifft irgendwie in meiner Uni im Hinterzimmer da irgendwie bei Kumpels auf der Couch.
Nee, das nicht, aber... Ja, da wurde ich noch nicht zum Premieren eingeladen, das stimmt.
Das war noch die Zeit hier.
Doch nicht doppelklicken, ey!
Da war noch nicht mit Premieren. Ja. 3 Jahre später, Lee im Bild der Frau.
Kannst mal sehen.
Ja, so schnell geht's mit dem Aufstieg. Ja. Ich habe ihn noch nie gesehen, habe ihn mir irgendwann gekauft tatsächlich und jetzt habe ich ihn mal gesichtet. Und der Regisseur David Frankel, also es passt so ein bisschen ins Muster, was der bisher gemacht hat. Von dem ist halt so Marley and Me und wie beim ersten Mal, wo er wahrscheinlich dann Meryl Streep kennengelernt hat, weil das ist ja der Film, wo sie auch die Hauptrolle spielt, die weibliche. Mhm. Und insofern ist das so ein bisschen.
Wobei ich sie hier nicht als Hauptrolle bezeichnen würde.
Nee, aber wie beim ersten Mal war sie die Hauptrolle. Hier ist sie, ja, okay, hier ist sie nicht die Hauptrolle eigentlich, stimmt. Denn die Hauptrolle, Andy Sachs, wird gespielt von Anne Hathaway. Mhm. Und die spielt, also wir sind in New York, im Big Apple, und sie spielt eine, Frau, die gerade ihr Journalismusstudium abgeschlossen hat. Oder Journalistikstudium, wie heißt das richtig? Journalismusstudium oder Journalistikstudium?
Fragst den Falschen, ich habe weder noch studiert. Aber ich denke mal Journalismus.
Journalismus hört sich vernünftig an, okay. Also Journalismusstudium abgeschlossen und bewirbt sich dann bei einem sehr angesagten Modemagazin. Dazu muss man sagen, die hat sich in mehreren Redaktionen beworben. Hat aber keinen Job bekommen und jetzt bewirbt sich bei so einem angesagten Modemagazin, geleitet von der berüchtigten Amanda Priestley. Das ist die Rolle von Meryl Streep. Und wir haben natürlich in dieser Rolle von Meryl Streep sehen wir auf jeden Fall, wie heißt die, Anna Wintour?
Oh mein Gott, ja, Anna Wintour.
Anna Wintour von Vogue Magazin. Schön, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe, sondern versuche viel zu sagen.
Let me start by telling you what you're doing wrong. Everything.
Everything, ja.
Du weißt nicht, wer Anna Wintour ist.
Doch, Anna Wintour ist doch die Chefredakteurin von Vogue Magazin, oder?
Ja, war sie. Zumindest. Also ich weiß nicht, ob die das immer noch ist.
Auf jeden Fall eine ziemliche Mode-Ikone.
Ja, die ist die krasseste Ikone, ja.
Die ist groß. Ja, wenn du mich ansiehst, weißt du, wie viel ich mit Mode am Hut habe. Ja, das darf man mir nicht vorwerfen, ja. Ich bin Serbe, wir laufen mit Jogginganzügen durch die Gegend. Was willst du von mir?
Ja, schön. Okay.
Und zwar nicht die guten Jogginganzüge, sondern diese bunten, die... Penelope Cruz im Blut zum Beispiel an. Das sind serbische Jogginganzüge.
Super.
So gehen wir zu Hochzeiten.
Okay.
Okay, und Amanda Priestley ist halt sehr berüchtigt und ist halt so sehr streng und militärisch unterwegs und ist auch bekannt dafür, dass sie eine Menge Mitarbeiter auch verschleißt und eine Menge Assistentinnen. Und die junge Dame, die sich da bewirbt, wird natürlich sofort abgelehnt, weil es wird gefragt, who's that sad little girl in the room? So, weißt du, erinnert ihr, gemeint ist Anne Hathaway, die wird doch später als kleines, dickes Mädchen und so bezeichnet.
Mhm.
Anne Hathaway, Alter.
Ja.
Weil sie halt Größe 36 trägt, anstatt 34 und so Sachen. Und da wird sie oft mal auch gedisst im Laufe des Films. Und die wird dann aber tatsächlich als Assistentin eingestellt, weil Meryl Streep nämlich sagt, dass die Frauen, wo sie der Meinung war, dass die halt reingepasst haben in die Redaktion und in das Magazin, die haben sich halt als Nulpen erwiesen. Weil das hat mit denen nicht geklappt. So die, wo sie gesagt, okay, die haben Stil, die haben das richtige Outfit. Und die hat gesagt, okay, die zieht das Pferd jetzt, zäumt das Pferd jetzt mal ein bisschen von der anderen Seite auf und holt jetzt mal jemanden, den sie normalerweise nicht einstellen würde, weil sie gesagt hat, vielleicht ist das ja die Taktik, die man fahren sollte. Und deswegen kriegt unsere besagte Andy diesen Job, auf den eine Menge Frauen scharf waren. Und fängt dann an in dieser Redaktion, obwohl sie jetzt mit Mode eigentlich nicht so viel am Hut hat, aber ihre Motivation ist, ein bisschen Berufserfahrung sammeln, ein Jahr hier ein bisschen rumtingeln, arbeiten und dann in einen Bereich wechseln, der sie mehr interessiert oder der mehr so ihre Baustelle ist. Das ist erstmal die Ausgangssituation. Und jetzt geht es um die Dynamik zwischen dieser besagten Amanda Priestley und zwischen der neuen Assistentin. Dazu muss man sagen, es ist auch vorher schon eine Assistentin etabliert worden, die dort arbeitet, die so ein bisschen ihre Sekretärin ist und so. Die wird gespielt von Emily Blunt, wahrscheinlich ihr Durchbruch. Gehe ich mal davon aus, weil davor hat die wirklich nicht so viel gemacht und danach kam dann einen ganz großen Film, wo sie mitspielt. Also der Teufel trägt Prada schon das erste Mal, dass sie wirklich eine größere Rolle gekriegt hat. Und ansonsten haben wir auch noch eine ganz gute Besetzung in Nebenrollen. Du hast Adam Grenier als Freund von Andy Sachs, der spielt halt so einen Koch und eher so ein einfacher Typ und kommt auch nicht damit, also fördert sie natürlich und motiviert sie am Anfang, kommt dann aber mit dem Laufe des Films natürlich nicht damit klar, dass sie so ein bisschen oberflächlich wird. Und das ist so ein bisschen so diese Modewelt ist überhaupt nicht seins, weil der ist wie gesagt Koch in einem Restaurant und geht mit seinen Kumpels halt lieber irgendwie ein Trinken und Nachos essen, anstatt irgendwie auf diesen Modepartys rumzuhängen.
Mhm.
Das ist der Herr, den wir auch aus Entourage kennen, aus der Hauptrolle.
Ja, das war ja auch irgendwie aus meiner Perspektive das letzte große Ding, was der gemacht hat. Das fand ich eh so lustig, dass der als Hauptfigur von Entourage danach irgendwie gar keine Karriere hatte.
Nee.
Aber er ist ja, ich finde den auch recht substanzlos.
Ja, also der ist schon beschränkt in seinen Möglichkeiten.
Fand ich auch geil, dass sie ihn so bei Entourage besetzt haben, weil das hat damit reingespielt, dass er eigentlich als der Blockbuster-Superstar halt jetzt nicht so wirklich schauspielerisches Gewicht hat.
Und er hat ja versucht, in der Serie auch Charakterrollen anzuziehen und so und ist dann teilweise baden gegangen. Ja, ist richtig.
Ja, und deswegen fand ich ihn echt gut besetzt, weil ich finde halt, so in Hollywood seine Funktion ähnlich. Mhm. Also der hat halt irgendwie, weiß nicht, immer wenn ich den irgendwo sehe, finde ich den blass.
Das sagt ja auch eine Menge aus, dass die Nebencharaktere um Turtle und Johnny Drama und so waren ja auch viel lustiger und interessanter und hatten ja viel mehr Charakter als er, als Hauptcharakter, definitiv.
Mhm.
Hast du recht. Ja, hier habe ich ihn nochmal gesehen und ansonsten hast du recht, nur irgendwie Nebenrollen aufgetaucht mal ab und zu. Stanley Tucci spielt noch mit. Das ist sozusagen der zweithöchste Rang in der Redaktion, also der hat gleich nach Meryl Streep eine Menge zu sagen und das ist der, der Anne Hathaway dann als kleines, dickes Mädchen bezeichnet und so und der sagt so, 36 ist schon für die Modebranche ganz schön hart und dann kommen so eine Sprüche halt von ihm. Und Simon Baker, ich glaube The Mentalist hieß die Serie, wo er mitgespielt hat, der spielt dann so einen Typen, der ja, der eine Menge Kontakt hat und der eine Menge Connections hat und ihr definitiv helfen kann, auch so in Redaktionen oder einen Job zu kriegen, der halt mehr so ihre Kragenweite ist, wo sie eher sagen würde, das ist eher meins, als diese Modegeschichte. Aber wie kann es anders sein, im Laufe des Films findet sie natürlich ein bisschen Gefallen daran, fuchst sich rein, ändert ihren Stil, passt sich so ein bisschen an, entfernt sich dann natürlich auch privat von ihren Leuten, so die sie ja nicht mehr so wiedererkennen. Weil Amanda Priestley ist natürlich so eine Person, die, wenn es da mitten in der Nacht klingelt oder wenn sie halt um 5 Uhr morgens irgendwas braucht, dann ruft sie halt ihre Assistentin an und die muss halt springen, die muss halt spuren.
Ja.
Und darunter leidet natürlich das Privatleben, wie man sich vorstellen kann. Ja. Und dann haben wir tatsächlich noch ein paar reale Gesichter aus der Modebranche, die auftauchen. Also Giselle Bündchen ist die einzige, die sich, glaube ich, nicht selbst spielt, sondern die spielt eine Mitarbeiterin in dieser Redaktion.
Mhm.
Die taucht dann zwischendurch auf, aber dann hat man Leute, die sich dann noch selbst verkörpern, sowas wie Heidi Klum oder Valentino, sieht man in einer Szene. Also hat sich der Teufel Trick Peiner natürlich nicht genommen, da den einen oder anderen wirklich bestehenden Charakter dann auch in den Film reinzuschreiben.
Ja, ich glaube, die haben auch kein Geheimnis draus gemacht, an wen Meryl Streeps Rolle angelehnt ist.
Nee, haben sie nicht. Und das Ding ist, weil das ja auch so ein offenes Geheimnis war und weil die da kein Geheimnis draus gemacht haben, haben die auch wenig Support gekriegt von den ganzen Redaktionen oder von den Modeleuten. Weil die alle gesagt haben, naja, die wollen sich nicht mit der...
Ach, die hatten Schiss oder was?
Die hatten Schiss, ja. Die wollten sich nicht mit Vogue-Magazin anlegen und mit den Leuten, die da die Fäden ziehen. Und haben dann alle irgendwie, also da war kaum jemand, der irgendwie da seinen Support angeboten hat.
Das ist so krass, wie einflussreich die ist, ey.
Die ist super einflussreich. Also da haben eine Menge die Finger von gelassen, wo es hieß, ja, kannst du mir ein paar Tipps geben, wie läuft das ab? Oder würdest du mal bei uns im Film mitspielen? Und wie gesagt, also Valentino und Heidi Klum und Giselle Bündchen sind halt also es wurden viel mehr angefragt und es sind halt die drei, die übrig geblieben sind, die gesagt haben, ja okay, spiel da trotzdem mit.
Na ja, gut, die sind groß genug.
Die sind wahrscheinlich groß genug, ja. Ja, das ist so, das ist natürlich alles in sehr gelackte Bilder verpackt. Das ist unterm Strich ziemlich harmlos und ziemlich vorhersehbar. Mhm. Du hast halt so diese harmlose Popmusik, Katy Turnstile hörst du hörst U2, du hörst natürlich Vogue von Madonna, weißt du, im Soundtrack, so eine Geschichten. Und die Bilder erinnern so ein bisschen an Sex in the City. Mhm. Ja, ist alles sehr bunt und grundsätzlich sehr optimistisch. Die Probleme, die sich dann auftun, die zerfallen dann auch so ein bisschen in Wohlwollen irgendwie im Laufe des Films. Und wie hast du den denn in Erinnerung, würde mich mal interessieren.
Ja, genau so.
Auch so?
Ja.
Also ist jetzt kein Film, der groß haften geblieben ist bei dir?
Nee, das ist natürlich sehr seichte Unterhaltung. Mhm. Fand das auch so krass, weil der wurde ja schon sehr gut aufgenommen. Also ich meine mich auch zu erinnern, dass die Kritik den nicht komplett scheiße fand damals.
Nee, nicht komplett scheiße, aber jetzt so mega auch nicht. Also Amanda Priestley ist natürlich recht unterhaltsam, wie Meryl Streep die spielt die großartig. Die war ja auch Oscar-nominiert hier für den Film.
Ja, sie ist allein sowas, Alter. Also ich meine...
Die zweite Oscar-Nominierung ging an Kostüme. Insofern sind das genau die Geschichten, wo man sagt, das kann man nachvollziehen, aber alles andere. Also wenn der jetzt als bester Film nominiert wäre, würde ich auch denken, sowas. Aber, unterm Strich ist das der perfekte Badewannenfilm. Mhm. Ja, kannst dich berieseln lassen, muss dich nicht groß konzentrieren. Es ist, wie gesagt, man weiß letztendlich, was passiert, aber es ist trotzdem unterhaltsam inszeniert. Du hast eine sehr charmante Anne Hathaway in der Hauptrolle, die das gut macht. Du hast eine herrlich bissige Meryl Streep, die natürlich auch eine gewisse Wandlung macht, aber nicht so, dass du sagst, das ist jetzt komplett an den Haaren herbeigezogen, sondern sie bleibt schon so ein bisschen der ähnliche Typ. Aber es passieren schon ein, zwei Dinge im Laufe des Films, wo sie dann Andy Sachs gegenüber Respekt zeigt. Und das ist schon, das war schon am Anfang des Films undenkbar, dass die irgendwie diesem Sad Little Girl da irgendeine Form von Respekt entgegenbringt. Aber den verdient sich dann natürlich im Laufe des Films. Und für Miranda Priestley waren tatsächlich auch andere Damen im Gespräch. Da habe ich mal ein paar rausgeschrieben. Jennifer Aniston, Kim Basinger, Heather Graham, Julia Roberts, Meg Ryan und Helen Mirren waren im Gespräch für die Rolle von, die dann Meryl Streep übernommen hat.
Meg Ryan?
Ja, tatsächlich. Aha. Und Anne Hathaway selbst in der Hauptrolle war, es gab eine Liste und sie war 9. Wahl auf dieser Liste.
Oh.
Also sie stand an 9. Stelle. Wer an Nummer 1 stand, war Rachel McAdams, die man sich durchaus vorstellen kann in der Rolle. Mhm. Die haben sie 3-mal gefragt, die haben sie richtig genervt und die hat 3-mal abgelehnt und hat gesagt, nee, kein Bock. Scarlett Johansson war dabei in dieser Liste, Natalie Portman war dabei, Kate Hudson, Juliette Lewis. Wer sich dann stark gemacht hat für Anne Hathaway von dieser Liste, war Meryl Streep selbst, weil sie nämlich vorher Brokeback Mountain gesehen hat. Mhm. Und da war sie halt so beeindruckt von der schauspielerischen Leistung von Anne Hathaway, dass sie gesagt hat, die muss es sein. Und das Standing von Meryl Streep hat dafür gesorgt, dass die Dame von Platz 9 dann besetzt worden ist.
Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass Anne Hathaway bei Brokeback Mountain mitspielt, Alter.
Hast du nicht?
Wen spielt denn hier?
Die spielt die Frau von...
Die eine ist doch Michelle Williams, oder?
Die eine ist Michelle Williams, ja. Die andere ist Anne Hathaway.
Die andere ist Anne Hathaway, okay. Ja. Wow, komplett verdrängt.
Aber ich weiß nicht, wer mit wem liiert war, das...
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Fragst du mich zu viel. Also entweder war es die Frau von Heath Ledger oder das war die Frau von Jake Gyllenhaal.
Klar.
Ja. Und der war ein Hit. Nicht nur das Buch war ein Hit, wie ich schon gesagt habe, sondern auch der Film war ein Hit, weil das Budget von 35 Millionen, durchaus floss hier einiges in die Kostüme und in die Ausstattung und allgemein sieht man, dass das kein billiges Machwerk ist. Dem steht gegenüber ein Kinoeinspiel von 326 Millionen, Box Office.
Wow.
Mhm. Der Film ist am gleichen Wochenende gestartet wie Superman Returns. Und da haben sich riesen Sorgen gemacht, weil das natürlich ein Blockbuster ist, der groß angekündigt worden ist. Weißt du, es gibt wieder einen neuen Superman-Film und so. Und die haben überlegt, ob sie Der Teufel trägt Prada dann verschieben. Am Ende haben sie es nicht gemacht und er hat ihn ausgestochen. Also Der Teufel trägt Prada hat Superman Returns ausgestochen und hat wesentlich mehr eingespielt und hat eine größere Marge gehabt als der, weil der war letztendlich unterm Strich auf jeden Fall ein Flop. Der hat 270 Millionen Budget gehabt, also schon eine andere
Nummer. 270?
Ja, der war richtig teuer. Ist ein übelst teurer Film gewesen.
Wow.
Und hat halt nur 391 eingespielt, also ist auf jeden Fall kein Plusgeschäft.
Krass.
Und die Marge zwischen 35 und 326 Millionen,
ja,
das ist schon besserer Deal. Also die Sorge war unbegründet. Ja, geht eine Stunde 49. Der Teufel trägt Prada, habe ich jetzt auch mal gesehen. Ist ein netter Film. Hab mich nicht gelangweilt. Jetzt auch nicht weltbewegend, aber wie gesagt, der perfekte Badewannenfilm. Insofern kann ich da wenig aussetzen. Ist relativ kurzweilig, aber schon sehr generisch.
Klar.
Ja?
Naja.
Gut, dann würde ich jetzt zum Punkt überleiten. IMDb 6,9, hat einen Metascore von 62, Rotten Tomatoes 6,6, 3,8 gibt es vom Publikum und auch von Letterboxd gibt es eine 3,8.
3,8 auf Letterboxd?
Nicht schlecht.
Wow. Ich sag, du bist bei 7.
Das ist richtig. Das ist noch eine 7 geworden für The Devil Wears Prada aus dem Jahr 2006. Fängt ja lieber in der Nullrunde an.
Ja, läuft.
Was soll ich machen?
Fine, so maybe I didn't do so great. Maybe I messed up a little or a lot, but well, I tried my best. And that's the best anyone can do.
Was denn? Ist doch gut gelaufen. Für
gut
alle
gelaufen, Beteiligten. Na, gut gelaufen wäre es, wenn du 3 daneben gehauen hättest.
Ja, dann hättest du wahrscheinlich nicht so toll erklärt, oder?
Gut, kriege ich die Erklärmedaille zumindest am Ende der Saison.
Ja.
Wenigstens das.
So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, der nächste Gruß geht an Hakan, weil das oberste Los, was da liegt, das müsste jetzt der nächste Film sein.
Jetzt liegen hier 3 Stapel.
Insofern ja, ja.
Hast du jetzt
The Sixth Sense.
Ah ja, der ist von Hakan, ja.
Siehst du, der ist von Hakan. Aus dem Jahr 1999, IMDb, Top 250, hier Platz 142. In letzter Zeit haben wir irgendwie viele Filme aus der Liste.
Ja, da haken wir eine Menge ab. Schöne Grüße an Hakan, hat schon immer Volante.
Ja. Wird er sich wieder freuen. Traffic, Hakan.
Traffic.
Ja, und das ist eins dieser 10 Lose, die ich gezogen habe. Oder die du für mich gezogen hast. Nee, wobei, das haben wir im Wechsel gemacht.
Ja, da ging es durcheinander, weiß ich nicht mehr. Muss uns Dennis sagen, wer welches losgezogen hat.
Ja,
und Sixth Sense, cool.
Ja, und auch das ist ein Oscar-nominierter Film.
Jetzt haben wir endlich den Film mit Bruce Willis, den du angekündigt hast, wo du gesagt hast, ja, ich hatte auch einen Film mit Bruce Willis bei Last Man Standing.
Richtig.
Da dachte ich schon so, wann kommt der denn endlich?
Ja, da ist er.
Das ist er offensichtlich.
Ja, und die eine der weiblichen Hauptrollen, wobei es gibt hier quasi keine weiblichen Hauptrollen, aber eine davon ist Olivia Williams, die du neulich auch hattest.
Stimmt, ja.
In Rushmore.
Ja,
auf Deutsch heißt er The Sixth Sense, nicht jede Gabe ist ein Segen.
Oh.
Ist auch schon wieder ein leichter Spoiler. Aber ich meine, der Film hat die Tagline I see dead people. In jeder Inhaltsbeschreibung steht selbiges auch. Also das ist sowieso nicht der eigentliche Twist, der diesen Film so berühmt gemacht hat.
Mhm.
Aber es war eben der 3. von 21 Credits von M. Night Shyamalan. Und also 3 von diesen 21 Credits, die kommen erst noch. Deswegen allzu viel hat er ja noch nicht gemacht. Aber das war definitiv sein Durchbruch. Und bleibt bis heute sein erfolgreichster Film.
Okay.
Und das ist schon witzig, weil er hat ja dann doch auch ein paar große Filme gemacht. Aber finanziell gesehen war das hier der Knüller.
Aber trotzdem immer ein Plus. War doch so einer von den Regisseuren, die immer weiter drehen durften, egal. Weil sie immer irgendwie im Plus gelandet sind.
Ja, der hat wenig Flops gehabt tatsächlich. Mhm. Was glaubst du, was ist der nächst erfolgreiche Film? Erfolgreichste Film von ihm?
Wahrscheinlich The Last Airbender oder so.
Nee.
Ach, dieser Eulenfilm. Nee,
weil vielleicht. Der war ja relativ teuer.
Der war teuer, aber ich dachte, dass der auch eine Menge eingespielt hat. Eventuell vom... Nee, dann?
Science.
Ach, Science kam danach.
Mhm.
Okay. Habe ich nicht gedacht.
Ja. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
15 Jahre?
Hm.
Ich gucke mal, ob ich ihn gelockt habe, aber
das ist
schon eine ganze Weile her.
Bei mir ist es ähnlich lange her. Ja.
Ja, aber diese I See Dead People ist wahrscheinlich auch in diesen, die größten Filmzitate der Filmgeschichte und so hin. Und ja, das ist doch ein Ding, was man dann sofort zuhören kann.
Ja, ja, so, sehr weit oben sogar. Ja, das, hab ich mir gedacht. Ja, hab mir jetzt die genaue, das genaue Ranking nicht notiert, aber ja, ja, klar. Ist auch eins der beliebtesten Zitate. Mhm.
Ja, gelockt habe ich ihn nicht. Insofern muss das vor 2005 gewesen sein, dass ich den gesehen habe. Insofern ist die Schätzung schon nicht schlecht.
Okay. Gut, dann erzähle ich einmal kurz die Handlung. Es geht um den Kinderpsychiater Malcolm Crowe. Das ist die Figur von Bruce Willis. Und der soll eines Abends einen Preis bekommen, weil der schon sehr lange als Kinderpsychiater arbeitet und da eben schon auch recht erfolgreich war. Also gibt es einen Preis dafür. Und in der gleichen Nacht, nachdem er diesen Preis bekommen hat, wird er von einem ehemaligen Patienten zu Hause aufgesucht. Der ist also offensichtlich bei ihm eingebrochen. Vincent Gray, gespielt von Donnie Wahlberg.
New Kids on the Block.
Yay. Ja, Step by Step.
Step by Step. Genau.
Er, und der konfrontiert ihn eben damit, dass, obwohl er als Kind bei ihm in Therapie war, dass sein Leben nicht wirklich gut gelaufen ist und plötzlich packt er eine Waffe aus. Schießt Malcolm in den Bauch und erschießt sich dann selbst. Und dann gibt's einen Zeitsprung. Wir sind ein paar Monate später und wir sehen Malcolm, wie er angeheuert wird, wieder einem Jungen zu helfen, der ähnliche Probleme wie Vincent hat. Der Typ von eben. Und so sieht er jetzt natürlich seine Chance, sich zu rehabilitieren, weil wir sehen auch Monate später, das nagt natürlich tierisch an Malcolm, diese Sache, dass er einerseits kriegt einen Preis dafür und dann kriegt er in der gleichen Nacht den Beleg dafür, dass eben doch nicht alles so gut gelaufen ist mit seiner Arbeit. Ja, und macht sich dann natürlich Vorwürfe und jetzt kommt da dieser, jetzt ist da dieser kleine Junge, der eben ähnliche Probleme aufweist und so sieht er die Chance, das jetzt nochmal richtig zu machen. Ja, und das mit dem Jungen ist jetzt aber ein bisschen problematisch, weil der Junge gibt vor, dass er Geister sieht. Er sieht tote Menschen, auch oftmals welche oder primär welche, die nicht wissen, dass sie tot sind. Und da gibt's immer wieder den ein oder anderen Hinweis. Er beschreibt in den Gesprächen mit Malcolm dann auch immer wieder, in was für Situationen das aufkommt und dass dann sich alles plötzlich sehr kalt anfühlt und das wird visuell entsprechend untermalt. Und dann geht's drum, kann Malcolm dem kleinen Jungen helfen? Der kleine Junge heißt Cole übrigens, gespielt von Haley Joel Osment. Ja, und viel weiter kann man eigentlich nicht erzählen, ohne hier grundlegend was zu spoilern.
Das stimmt, ja. Kennt man ja von Shyamalan-Filmen, dass man noch nicht zu viel erzählen sollte.
Naja, das ist eben deswegen auch der Film, der für ihn der Durchbruch war, weil das, der Film kommt mit einem Twist daher, der dann auch irgendwie unweigerlich mit dem Regisseur verbunden war, weil man hat das dann in Filmen immer wieder gemacht und dann erwartet man das jetzt mittlerweile auch so ein Stück weit von ihm.
Ja, hat er sich selber ein bisschen eingelegt.
Total.
Das stimmt.
Ja, aber ich find's spannend, weil hier schon auch inhaltlich einiges drin ist von Themen, die man dann eben in seinem Schaffen immer wieder sieht. Und hat er gut gemacht, würde ich sagen. Das ist schon auch echt immer noch ein guter Film. Aber mir ist dann doch aufgefallen, weil bei mir war es schon auch wirklich lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ich glaube, ich habe den insgesamt eh nur zweimal, wenn überhaupt, gesehen. Weil der eben diesen Twist hat. Und es gibt ja Filme wie Fight Club oder sowas, die, finde ich, wo es kein Problem darstellt, den zweites oder drittes oder viertes Mal zu sehen.
Ja.
Weil auch wenn du den Twist kennst, tut das dem Film wenig Abbruch, weil du dann die Hinweise darauf ja auch so ein bisschen suchen kannst und der Film auch noch mehr Ebenen hat, finde ich.
Das wäre meine Frage gewesen.
Jetzt ist das bei Sixth Sense halt echt tricky, weil das, dieser Twist, wenn du das, die Auflösung halt kennst, dann guckst du diesen Film natürlich mit ganz anderen Augen. Und hier ist es aber in meinen Augen nicht so wie bei Fight Club und Co., dass du dann total davon profitierst, auch ab einem gewissen Punkt, weil du dann diese Hinweise überall siehst. Klar siehst du die hier. Es ist dann auch, hier ist es eher so, dass wenn du die Auflösung kennst, dann denkst du dir bei einer erneuten Sichtung, wie konnte ich das beim ersten Mal nicht sehen? Weil es gibt halt wirklich ganz offensichtliche Hinweise.
On the nose, okay.
Und Das ist eigentlich schon krass. Also deswegen, der verliert schon, würde ich sagen, deutlich.
Okay.
Wenn du das weißt. Also, das ist immer noch, wie gesagt, ist immer noch echt ein guter Film. Hm. Aber das macht eine Menge aus.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weil so dieses Rätseln dahin, auch was mit dem Jungen los ist und in der Interaktion mit Malcolm, das verliert so ein bisschen an Witz, wenn man das halt alles weiß.
Ja, bei Fight Club gibt es auch genug andere ikonische Szenen und Ebenen, wie du gesagt hast, die man,
ja,
wo es völlig egal ist, ob man den Twist kennt oder nicht.
Mhm.
Hast du recht.
Ja, eben, und hier ist nicht sagen, es passiert nicht genug anderes dafür, aber es ist halt, es ist diese eine Storyline.
Ja.
Also gibt es jetzt eben nicht noch irgendwelche B-Plots oder so. Riesenvorteil ist, das ist von allen Beteiligten sehr gut gespielt. Also es gab hier ja auch zwei Schauspiel-Oscar-Nominierungen, weil der kleine Junge, Haley Joel Osment, war hier Oscar-nominiert.
Ach.
Und Toni Collette, die seine Mutter spielt.
Ja, das hatte ich noch im Schirm, dass Toni Collette nominiert war, aber.
Das war ihre erste und einzige Oscar-Nominierung bisher.
Okay.
Was ich irgendwie skandalös finde, weil ich, also wenn ich die in irgendwas sehe, finde ich die immer super.
Ja, die ist super. Und sehr aktiv vor allen Dingen. Also macht
gerade in den letzten Jahren war die wahnsinnig, ich meine, ich glaube 5 Emmy-Nominierungen oder so hat sie, aber Oscar-Nominierung tatsächlich nur eine.
Okay, abgefahren.
Na. Dann sehen wir hier noch in einer kleinen Rolle Misha Barton und eben Donnie Wahlberg.
California. Misha Barton, was macht die eigentlich?
Wie, was die hier spielt?
Nein, aber was sie jetzt mittlerweile macht.
Ach so.
Die sieht man ja gar nicht mehr.
Ja, wen juckt's?
Na, sag mal. Riesentalent gewesen.
Mhm. Genau. Ja, und jetzt ist das wieder einer dieser Fälle, wo er mit dem Drehbuch hausieren ging. Und das war in Hollywood tatsächlich sehr gefragt. Also gab es diverse Anfragen. Und der Preis ist gestiegen. Mhm. Und Shyamalan konnte sich es tatsächlich erlauben, hier dieses Drehbuch nur mit der Bedingung zu verkaufen, dass er selber Regie führt. Und das mit dem dritten Credit ist dann schon echt ordentlich, würde ich sagen. Und der hat 3 Millionen bekommen für das Ding und durfte selber Regie führen.
Okay, guter Deal.
40 Millionen hat das Ding gekostet. Ey, und das ist so krass, Alter. Der wurde im folgenden Jahr, kam ja 99 raus und dann 2000 war der auf Video. Der wurde allein im Jahr 2000 in den USA 80 Millionen Mal ausgeliehen. Mhm. Das war damit meistgeliehenste DVD oder VHS. Dann wurde der noch 2,5 Millionen Mal verkauft. Also war, ja, war ein derber Hit. Weil der Witz ist, im Kino war das so ein Sleeper-Hit. Das hat voll lang gedauert, bis sich das rumgesprochen hat, dass das ein krasser Film ist. Und dann sind die Leute reingerannt und so. Und dann hat das eine Weile gedauert. Das Coole ist, weil das aber eben recht schnell Fahrt aufnahm oder halt so sukzessive gestiegen ist, aber eben immer weiter gestiegen ist, konnten die den auch entsprechend lange im Kino lassen. Weil wir haben es oft davon bei irgendwelchen Filmen, dass die halt nach maximal irgendwie 2 Wochen dann raus sind. Mhm. Alter, der Film war im Schnitt pro Kino 18,3 Wochen im Kino.
Boah, das ist viel.
Das ist richtig lang. Und war damit eben in dem Jahr,
über 4 Monate,
krass, nach Star Wars Episode 1 der erfolgreichste Film.
Krass.
Aber halt wirklich so ein Sleeper-Hit. Voll abgefahren.
Ja, gibt bei manchen Filmen so, die erst durch Mundpropaganda dann wirklich so die ganzen Kinotickets lösen.
Ja, weil jetzt hattest du eben deine Marge von Der Teufel trägt Prada, was ja auch irgendwie 10-fache war oder so.
Ja.
Jetzt hat dieser Film hier ein Budget von 40 Millionen. Was denkst du, der war nach Episode 1 an Platz 2 der erfolgreichsten Filme in dem Jahr? Was glaubst du, wie viel der gemacht hat?
400 Millionen.
Der hat 672,8 Millionen gemacht.
672, alter, ja. Falter, okay.
Das war mal ein richtig erfolgreicher Film.
Das ist erfolgreich, ja.
Deswegen auch wenig verwunderlich, dass das halt immer noch der erfolgreichste Film von Shyamalan ist. Mhm. Weil da musst du halt auch erstmal wieder hinkommen. Das ist schon krass. Weil er macht ja trotzdem Genre-Kino. Das ist ja, auch wenn das, sagen wir mal, Horror für den Mainstream ist, ist es ja trotzdem was, womit halt, wo sehr viele Leute einfach kategorisch sagen, nee.
Ja, klar.
Und gemessen daran ist das wirklich stark, Alter.
Hast du recht. Also
fast 700 Millionen mit einem 40 Millionen Dollar Film, das ist schon ordentlich. Ja, und natürlich war die Besetzung von Haley Joel Osment hier ein elementares Ding. Die haben, wie du dir vorstellen kannst, sehr lange nach einem Jungen gesucht. Mhm. Und hier war es ähnlich wie das, was du bei Rushmore erzählt hast. Haley Joel Osment war halt der einzige Junge, der mit Krawatte zum Vorsprechen kam. Mhm. So schön im Sakko und Krawatte. Und dann war er wohl auch offensichtlich einfach der Beste, weil das ist gerade in dem Alter, ne, darfst nicht vergessen, der war zum Drehzeitpunkt, war der 10, 11 Jahre alt. Mhm. Und das ist nun wirklich jung. Aber er war der Beste und er war auch wohl derjenige, der dann gesagt hat, beim Casting schon, dass er in der Nacht vor dem Casting das Drehbuch noch dreimal gelesen hat. Weil Shyamalan dachte halt so, ja, okay, dann hast du deine Rolle irgendwie dreimal gelesen, denn nicht so das ganze Skript.
Okay.
Also der war da schon sehr dahinter, hatte auch schon ein paar Sachen gemacht zu dem Zeitpunkt, es war ja nicht sein erstes Ding. Der war in Forrest Gump, war er dann ja, am Ende Forrest Junior. Mhm. Ja. Und
war so ein bisschen der neue Macaulay Culkin, fand ich, weil der ist dann eine Zeit lang...
Sah eine Zeit lang danach aus, ja.
Hat auch in einigen Filmen mitgespielt, so die, wo dann große Schauspieler auch unterwegs waren.
Ja, und ich meine, Alter, wenn du mit so einer Rolle mit 11 halt irgendwie gleich Oscar nominiert wirst,
das ist, erstmal das ist
schon echt krass. Ja, haben sie...
Aber ähnlich wie Adrian Grenier, war nicht so richtig viel gemacht. Also man hat ihn in Silicon Valley und so, hat man ihn noch gesehen, jetzt so in den letzten Jahren. Aber...
Alter, also nicht viel gemacht.
Naja gut, okay, er hat schon einiges gemacht, aber eine richtige Karriere, also...
Nein, der hat ja jetzt gerade in den letzten Jahren hat er ja wieder so ein bisschen...
So einen kleinen neuen Aufschwung Aufwind
bekommen, ja. Ich sehe den in wahnsinnig vielen Comedies in den letzten Jahren. Und der macht wirklich zum Teil auch super abgefahrene Sachen. Mhm. Also, der hat 114 Credits, Alter.
Ja, schon eine Menge gearbeitet. Aber wenn du die meisten Leute fragen würdest, was Haley Joel Osment heute macht?
Und ich meine, der ist Jahrgang, was, 88 oder so? Mhm. 114 Credits, Alter, schon eine Menge.
Das stimmt, ja.
Ja, der spricht auch einiges und so. Aber ja, also diese krassen Mainstream-Blockbuster oder so, da sieht man ihn selten. Das stimmt. Mhm. So, was wollte ich noch erzählen? Ach so, ja, weil der eben, wie das öfter mal so ist, wenn sie sich das leisten können, dann drehen die sowas natürlich in Sequence. Also chronologisch durch. Ist natürlich für den Jungen auch eine ganze Ecke geiler. Haben sie ja auch gemacht. Und dann habe ich gelesen, dass Michael Cera hier auch beim Casting war. Es war wohl einer der ersten Filme, für den er vorgesprochen hat.
Okay.
Er hat das aber eben anders als Haley Joel Osment, hat er das so gemacht, dass er nur seine Szenen gelesen hat. Deswegen keine Ahnung hatte, in welche Richtung das hier geht, von der Tonalität. Und hat dann, es gibt hier so eine Szene mit diesem Zaubertrick und die hat er halt total fröhlich und gut gelaunt gespielt. So, und hat dann halt erst später realisiert, dass der Junge, den er da spielen sollte, halt eigentlich so ein introvertierter, ruhiger Typ ist, weil er halt Geister sieht und shit.
Okay.
Und er hat das wohl sehr munter gemacht. Das ist so witzig. Ja.
Der fing an zu jonglieren und so. Mhm.
Und Shyamalan selbst hat das ja als Mischung aus dem Exorzist und Ordinary People gepitcht.
Okay. Ich habe schon mal zwei Oscar-Filme ausgesucht.
Ja, aber es kommt ja hin, also weil bei Ordinary People, ich habe den ja leider noch nie gesehen, das ist auch so ein Ding, muss ich irgendwann sehen. Aber da stirbt doch, war das nicht so, dass das eine Familie ist, wo dann der eine Sohn stirbt?
Ja, irgendwie sowas. Mhm.
Und dann halt natürlich Riesenprobleme, weil irgendwie...
Jack Nicholson war dabei, glaube ich, oder?
Nee.
Nicht Shirley MacLaine?
Nee, der Vater war doch hier der, oh Mann, wie hieß er jetzt bei Fablemans Oscar nominiert? Judd Hirsch.
Ja.
Er war doch der Vater, oder nicht?
Stimmt, ja, dafür hat er den Oscar bekommen, oder?
Boah, ob er ihn bekommen hat, weiß ich, aber ja, das war auch so ein Oscar-Film. Mhm. Wie auch immer, ich finde das irgendwie einen ganz geilen Pitch. Sagen so, du hast diesen Todesfall, der eine Menge dominiert und dann geht's aber noch um Übersinnliches in Form von Exorzist, ja.
Ich kenne ihn noch nicht. Donald Sutherland.
Stimmt. Was die hatten. Aber Judd Hirsch nicht?
Judd Hirsch, doch. Ah, okay. Judd Hirsch.
Gut.
Emmett Walsh.
Beruhigt.
Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den verwechselt. Okay. Habe ich auch auf der Watchlist.
Mhm. Ja. Irgendwann werden wir ihn sehen. Mhm. Marisa Tomei, Claire Forlani wurden angefragt für Anna Crow. Haben abgelehnt. Was ich auch nicht so richtig verstehe. Aber, ich meine, also man sieht das ja, oder ich kriege das in meinem Umfeld halt auch immer wieder mit, es gibt halt auch einfach viele Schauspieler, die auf so Genre-Gedöns keinen Bock haben. Mhm. Oder denen das irgendwie zu heikel ist. So, weil sie halt, ja, bei so einem Genre weißt du wahrscheinlich noch weniger als bei anderen Sachen, was das dann für ein fertiger Film wird. Mhm. Ich meine, also Toni Collette wusste tatsächlich erst auch, als sie den fertigen Film gesehen hat, dass das eigentlich ein Horrorfilm ist. Die dachte, es ist ein Drama.
Okay. Ja gut, das sind ja auch so Familiendrama-Geschichten. So. Also sie dachte wahrscheinlich, sie spielt die Mutter von einem psychisch gestörten Kind und
ja, eben.
So eine Art von Drama.
Und für sie war die Castingszene die Nummer im Auto,
wo vor dem Stau stehen, ja.
Wo der Junge ihr, nee, stehen ja im Stau, ja, wie auch immer, stehen im Auto auf jeden Fall und dann erzählt ihr der Junge von ihrer Mutter. Und das ist schon eine krasse Szene.
Ja, das ist eine super Szene, die habe ich auch noch im Kopf.
Hm. Ja, und dann, ach fuck, das, jetzt gibt's eigentlich einen geilen Trailer-Effekt, aber dafür müssten wir fast einen Spoiler-Triangel aufmachen. Sollen wir das machen oder soll ich das einfach lassen?
Musst du sagen.
Naja, sagen wir mal so, es gibt halt, also du kennst den Twist hier und es gibt tatsächlich auf dem Soundtrack, der ja dann zeitnah nach dem Film oder zum Film rauskam,
ja.
Es gibt halt auf dem Soundtrack einen Track, sogar der letzte Track auf dem Album wohl, und aus dem Titel geht der Twist hervor, weil das Lied so heißt.
Also sollte man nicht den Soundtrack vor dem Film hören.
Nee, eben. Also okay. Das finde ich halt irgendwie auch so krass. Warum nennen die diesen Song so?
Hm. Ja, die gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass sich die Leute den Soundtrack anhören, die den Film halt gut fanden oder die den gesehen haben zumindest. Also man kauft sich ja nicht einfach so einen Score, oder?
Naja, wahrscheinlich
nicht.
Das
müssen ja schon nicht, die Leute gesehen. Das müssen ja schon die Leute.
Trotzdem ist es ein bisschen,
ja,
bisschen fahrlässig.
Gut.
Ja, aber wie auch immer. So, jetzt habe ich erzählt, dass es zwei Schauspiel-Oscar-Nominierungen gab. Beste Regie war auch nominiert. Drehbuch, Original Screenplay und Schnitt.
Mhm.
Aber da ging in dem Jahr vieles an American Beauty und Matrix.
Ah ja, das ja.
Ja, aber eben, hat funktioniert. Finanziell erst recht und dann noch in den Top 250 gelandet. Also alles in allem rundes Ding. Geht eine Stunde, 47 Minuten und ist ab 16 freigegeben. Und war ein Hit. Habe ich gesagt. Jetzt die Punkte. 8,2 auf IMDb. Metascore ist bei 64. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,6. Publikum 4,2 von 5. Letterboxd 4,0.
Ist das dein Lieblings-Shyamalan-Film?
Das weiß ich nicht.
Nee?
Also, nee, zum einen fehlt mir ja auch noch einiges von ihm.
Du hast nicht allzu viel gesehen, oder?
Ja. Und ich habe auch nicht mehr in Erinnerung, wie ich zum Beispiel Science fand.
Okay. Wie fandst du Unbreakable?
Den mochte ich ja.
Mhm.
Stimmt, der kam dann nach Sixth Sense, ne?
Ja,
das war der erste nach Sixth Sense, ja. Aber da fehlt mir zum Beispiel Split noch.
Und Glass wahrscheinlich dann auch.
Glass habe ich gesehen.
Glass hast du gesehen, Split nicht?
Nee, warte mal, Glass kam nach Split, ne?
Ja.
Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Nee, stimmt, da kriege ich dann nur Unbreakable quasi. Ja, also mir fehlt noch einiges. Old habe ich ja dann wieder gesehen und so. Also Servant habe ich ja auch eine Menge von gesehen. Fand ich ja auch recht cool. Deswegen weiß ich nicht, ob das mein Liebster von ihm ist. Müsste ich mal überschlagen.
Okay.
Seinen aktuellsten, den wollte ich auch noch sehen. Hier Cabin in the Wood. Oder wie hieß der?
Mhm.
Ja.
Nee,
nicht Cabin in
the Wood. So ähnlich. Das war ein anderer Film, Cabin in the
Woods. Aber auch was mit Cabin, ne?
Ja.
Irgendwas mit Cabin. Egal.
Heißt so ähnlich.
Ja. Ja, nicht jede Gabe ist ein Segen.
Aber du bist ja auch ein Typ, der manchmal unberechenbar ist bei Filmen. Mich würde mal interessieren, wenn du die absoluten zerrissenen Filme von ihm mal gesehen hättest. Ob du dann zu den Leuten gehörst, die den auf einmal feiern. Hier so The Lady in the Water und The Happening hieß der, glaube ich, oder? Mit Mark Wahlberg.
Den wollte ich ja tatsächlich mal sehen.
Der ist
so schlimm, oder was?
Der ist wirklich schlimm. Ich bin mit Isa im Kino gesessen und wir dachten so, Alter.
Was ist hier los?
Das war wirklich ein Katastrophenfilm.
Im wahrsten Sinne. Ja, also, warte mal, wann habe ich jetzt hier mein Urteil? Ist so.
Nice. Not thrilling, but nice.
Okay, das ist das Fazit.
Ja, weil thrilling ist er halt nicht mehr in dem Moment, wo du.
Ja, und Thriller, der nicht so Twist richtig kennst. Thrilling ist, ist natürlich auch so gut da gemacht ist. Ist so ein bisschen wie ein Feuerwerkskörper, der wo das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, der nicht mehr so richtig zündet.
Ja, oder erst recht.
Oder erst recht, ja.
Nein, ich hab ja gesagt, dass ich finde, dass das immer noch ein sehr guter Film ist.
Ja, 7,5, sag ich.
Das ist richtig.
Okay.
Siehst du, ich hielt das ja wieder für einfach.
Ja, du mit deiner neutralen Art.
Nee, warum? Ich hielt das erste Raten hier mit den 7 Punkten auch für einfach.
Okay.
Manchmal geht's.
Manchmal ist es einfach.
Ja, schon.
Das stimmt.
Oder? Außerdem das hier.
I'm a simple guy. I like eating soup. I like having sex.
Na, das ist ja wirklich simpel.
Oder? Ja. Finde ich auch.
You just sound so passionate and engaged. I'm confused.
Ja, wenn es um Sex geht, Alter.
Da bist du passionate, ja?
Na, logisch.
Ach, guck mal hier, der Latin-Lover, Lee Richter.
Warum auch immer jetzt Latin, aber okay.
Das gehört einfach zum Lover dazu, da muss man Latin-Lover sagen.
Interesting.
Weil die Spanier den Sex erfunden haben, ganz einfach.
Ach, Mann.
Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, lass dich nie mit Serben ein.
Wirklich,
ja. Ja, das hast du jetzt davon. Machst du mit einem Podcast. Mhm. Gut.
Ich hätte es wissen müssen.
Es geht nicht nach Spanien, das wäre ein toller Übergang gewesen. Es geht nach Italien, das zumindest nach in den südlichen Teil Europas, was mein Film angeht. Und wir sind wieder bei Federico Fellini.
Oh, nice.
Beim Großmeister. Und es gibt wieder ein bisschen Arthouse-Stoff aus der Ecke. Und der Film, der mir hier gefehlt hat und den ich hier zum ersten Mal gesehen habe aus meiner Fellini-Box, heißt Die Schwindler. Il Bidone. Und diesen Film hat er inszeniert zwischen La Strada und zwischen Die Nächte der Cabiria, die ich beide hier schon hatte. Hm. Insofern schließe ich da langsam die Lücken von den großen Klassikern vom Großmeister.
Das unterscheidet uns. Wenn ich einen Film gehabt hätte, der Die Schwindler heißt, den hätte ich auf jeden Fall zusammen mit Die Fälscher gebracht.
Achso, den hättest du zusammengebracht mit Die Fälscher. Ja gut, nee.
Ja gut, nee.
Nee, da, das geht zu weit.
Es geht zu weit vor allem.
Ich habe
Maybe I don't have the personality for this.
Ich habe einen Film auf meiner Badewannenliste gerade gesehen und habe dann gesehen, dass ich im Regal direkt daneben einen Film habe, der genauso heißt.
Ja, geil.
Und dann habe ich überlegt, okay, wäre ich jetzt Lee, würde ich die natürlich beide jetzt gucken und eine Episode bringen. Und dann dachte ich so, eigentlich ist das voll albern, eigentlich ist das voll bescheuert, warum soll ich mir den jetzt angucken?
Warum nicht?
Und dazu kommt, dass ich nicht wusste, welcher von den beiden jetzt auf meiner Badewannenliste war. Das war wirklich tricky, weil ich nämlich nicht
dann doch erst recht. Beide gucken und dann vielleicht noch gucken, ob es einen dritten gibt, der auch noch so heißt.
Also er wird zumindest dieses Jahr kommen, weil ich habe ihn jetzt nicht durchgestrichen, sondern habe gesagt, gut, dann nehme ich den anderen auf der Badewannenliste ab, dann kann ich ja nichts falsch machen, da habe ich beide gesehen.
Okay.
Ja, nee, ich habe da nicht dieses Gehen, so da jetzt so ein Themenamt auszumachen, selten. Direkt nach Die Nächte der Cabiria kam ja auch La Dolce Vita. Mhm. Also es war eine krasse Serie von Fellini. Und kennst du den? Ist meine erste Frage.
Ich glaube nicht.
Glaub's nicht.
Also ich habe schon auch einiges von Fellini gesehen. Ich weiß, dass mir eben Die Nächte der Cabiria fehlt. Den habe ich aber auf meiner Watchlist. Mhm. Und deswegen jetzt bei Die Schwindler weiß ich es nicht.
Das ist so, also mit Die Schwindler habe ich jetzt, mit dem Film habe ich jetzt wirklich so eine großen Schwarz-Weiß-Filme aus seiner Schwarz-Weiß-Ära abgehakt, weil die Filme, die jetzt noch folgen aus meiner Box, das sind die aus den 70ern, 80ern und so. Mhm. Und
ja, die waren ja ein bisschen anders dann, ne?
Die waren ein bisschen anders, ja. So Ginger und Fred und was da alles gab und aber da bin ich auch mal gespannt. Julia und die Geister ist, glaube ich, dabei. Also bin mal gespannt auf seine neueren Filme. Bis jetzt habe ich ja wirklich nur die Klassiker gesehen von Fellini. Und hier in diesem Film, wir schreiben das Jahr 1955, da ist dieser Film gedreht worden und es ist natürlich wieder dieses Nachkriegs-Italien. Alles ist sehr verarmt, alles ist sehr noch vom Krieg gezeichnet, so die ganzen Gebäude sind noch eingefallen und eingestürzt. Und wir begleiten drei Schwindler, wie der Name schon sagt, die so ein bisschen durch die ärmsten Gegenden Italiens ziehen, verkleiden sich dann noch am Anfang des Films, ziehen sich dann im Auto um und verkleiden sich so ein bisschen als bestes Beispiel als Männer der Kirche. Mhm. Und dann ziehen die los, um arme Bauern auszunehmen und haben dann so ein Scheme, wo die halt vorher irgendwie so eine Art Schatz vergraben mit so ein paar Fake-Knochen, wo es dann aussieht wie so ein Grab und jemand, der dann einen Schatz dazu vergraben hat, besuchen dann diese Bauern und sagen, dass die auf das Grundstück von den Bauern irgendwie zugreifen müssen, weil hier ist ein hoher Geistlicher begraben worden mit seinem ganzen Hab und Gut, mit seinen Schätzen und so und die würden natürlich auch den Bauern dann beteiligen, wenn es dann soweit ist und wenn die dann die Sachen ausgraben, so. Und die sind natürlich so am Rande ihrer Existenz. Die haben kaum Kohle und so und hoffen natürlich, dass da ein bisschen was abspringt. Und dann finden die natürlich das Grab und graben das so fake-mäßig aus. Und da sind dann so eine, also es ist alles fake, so weißt du, da sind dann so eine Fake-Ketten dabei und irgendwelche Ringe und so, die dann zusammengekauft haben und dann da irgendwie eingegraben haben. Und dann sagen die so, das müssen wir jetzt eigentlich zum Vatikan bringen und das müssen wir eigentlich jetzt abtransportieren. Aber ein Teil davon gehört natürlich ihnen, aber wir können es natürlich auch so machen, dass wir ihnen die Schätze direkt da lassen und dann irgendwie ihr Bargeld nehmen, also dass sie das praktisch so uns abkaufen und so. Dann müssen wir das nicht so hin und her schicken, weil sonst ist das eine sehr lange Prozedur. Ja. Und die Bauern kratzen dann so ihr letztes Geld zusammen, ihre letzten Ersparnisse, die noch irgendwie haben, haben eine gelähmte Tochter irgendwie auf ihrem Bauernhof, weißt du, die sie irgendwie versorgen müssen. Und trotzdem geben die den Geld, weil die denken, dass die Scheiße halt mehr wert sind als das, was die an Bargeld da haben und so Sachen. So nehmen die halt die Leute aus. Oder die gehen in so einer komplett verarmten Gegend hin, wo halt die Leute so in Baracken hausen teilweise und die auf Mietwohnungen warten. Und geben dann vor, die würden irgendwie zum Senat gehören, zur Regierung, steigen da aus, machen so auf Fancy-Typen, auf Verwalter und sichern dann den Leuten die Mietwohnungen zu, und zwar diejenigen, die als erste die Miete anzahlen können.
Okay.
Das heißt, diejenigen, die natürlich die Miete anzahlen können, die haben jetzt Anrecht und kriegen Dokumentar, die kriegen Stempel, die kriegen eine Unterschrift, und da heißt es, okay, du kriegst auf jeden Fall eine Wohnung, die ist die safe.
Aber ist dann auch fake.
Alles fake. Und die Leute rennen nach Hause und holen ihre Ersparnisse, holen wirklich das irgendwie, was sie noch zusammenkratzen können, und scharen sich da um diese Typen, um noch irgendwie die Wohnung zu kriegen. Also sind ziemlich krasse Hochstapler. Und die machen es halt nicht Robin Hood-mäßig, dass sie die Reichen ausnehmen, sondern die gehen wirklich an die Allerärmsten des Volkes. Und das ist schon moralisch sehr fragwürdig. Und diese drei unterscheiden sich auch untereinander, weil da ist halt ein Großmaul dabei, der ziemlich ohne Moral unterwegs ist. Also den juckt das nicht, solange der irgendwie ein süßes Leben führen kann, um mal bei Fellini zu bleiben und auf den Putz hauen. Ist ihm scheißegal, wo das Geld herkommt.
Also kriegen die wirklich viel Geld damit zusammen?
Da rappelt sich schon einiges zusammen, klar.
Okay.
Also jeder, der irgendwie Ersparnis hat, wedelt dann so mit den Scheinen, und wir schreiben das Jahr 55, also die können da gut mit leben.
Okay.
Dann hast du einen relativ jungen Mann in diesem Trio, der hat schon Gewissensbisse und hat auch Probleme, seiner Frau zu erzählen, wo das Geld letztendlich herkommt. Die Frau übrigens gespielt von Giulietta Masina, die Ehefrau von Fellini, die ihn auch immer wieder eingesetzt hat.
Okay.
Die auch die Hauptrolle von La Strada spielt. Oder bei,
ach, sie ist das, okay.
Oder besagte Kabire zum Beispiel, bei Die Nächte der Kabire. Auch immer wieder zu sehen in seinen Filmen. Und das ist die Ehefrau von ihm. Und eigentlich so das Zentrum des Films und der interessanteste Charakter dieser Truppe ist ein alter Naganove. Weil der ist wesentlich älter als die anderen beiden Kandidaten. Ist schon lange im Geschäft und wird halt von anderen Hochstaplern oft mal auch verarscht, warum der immer noch das Gleiche macht wie vor 30 Jahren. Und weißt du, alle sind irgendwie zu Geld gekommen, fahren fancy Autos, schmeißen richtig krasse Partys, und er macht immer noch diese gleiche Scheiße, wie die halt vor 20 Jahren angefangen haben.
Naja, er spricht ja schon auch dafür, dass er da irgendwas nicht so wirklich richtig macht.
Ja.
Oder? Also wenn da nichts hängen bleibt.
Das stimmt. Interessant an dieser Besetzung ist, es ist ein Amerikaner, der den spielt. Broderick Crawford. Der hat auch den Oscar schon mal gekriegt für Der Mann, der herrschen wollte. Und der wurde, also es wurden 2-3 Amerikaner in diesem Film besetzt und gecastet. Und die wurden dann von Italienern synchronisiert. Die wurden dann praktisch gedubbt.
Weißt du, warum die das gemacht haben?
Warum die Amerikaner besetzt haben?
Ja.
Wahrscheinlich, weil er den Schauspieler haben wollte.
Okay.
Der wollte die Schauspieler haben, aber da die kein Italienisch gesprochen haben oder beziehungsweise nur mit einem Akzent, haben sie...
Aber es ist schon komplett italienisch finanziert, das Ding.
Das ist komplett italienisch finanziert, das sind italienische Schauspieler. Das ist,
okay.
Das ist die Originalsprache im Film.
Komisch, oder?
Ja, ist ungewöhnlich. Aber fiel mir nicht auf.
Okay.
Während des Guckens. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, okay, das wirkt jetzt irgendwie synchronisiert, sondern ich dachte wirklich, der redet Italienisch. Also, ist super.
Oh, wow.
Super synchronisiert.
Okay.
Ja. Und dieser Herr, der den älteren Ganoven spielt, der trifft auch nach langer Zeit auf seine Tochter. Und das sorgt dafür, dass er so ein bisschen hinterfragt, was er mit seinem Leben bisher angestellt hat. Und das ist so die Story von Die Schwindler. Also, Moral und Gewissensbisse. Fellini zitiert sich teilweise selber, und du siehst auch bestimmte Momente. Also es gibt so einen anderen Ganoven, den die dann im Weg laufen, der lädt die dann zu einer Party ein von ihm. Und diese Party erinnert dann natürlich an so Filme wie 8,5 oder La Dolce Vita. Da siehst du dann, wie nur, dass es halt Ganoven sind, die irgendwie auf dieser Party rumhängen und die Sau rauslassen und irgendwelche Frauen da bezirzen und getanzt wird und so. Also hast du bestimmte Fellini Merkmale, die du auch hier wieder eingebaut bekommen hast. Das finde ich schon ganz witzig, weil das haben wir nachher auch nochmal bei Guillermo del Toro, dass ich da so ein paar Parallelen zu seinen späteren Werken gesehen habe.
Ja, klar, voll.
Das ist immer ganz cool, wenn du so Frühwerke hast oder bestimmte Filme, dass du siehst, der Regisseur zieht schon manche Sachen, also er drückt schon ab und zu seinen Stempel auf und du weißt, okay, das ist ein Fellini-Film, so, weil er halt so...
Aber würdest du das jetzt auch wirklich noch als Frühwerk bezeichnen?
55? Naja, wenn du jetzt feststellst, dass der Typ bis Mitte 80er noch Filme gedreht hat,
ja, gut.
Gibt es schon eine frühe Schaffensphase? Das ist also für mich ist diese Schwarz-Weiß-Phase, diese Klassikerphase, die würde ich bis zu die 60er zählen. Ich habe ja auch seine ganz alten Filme, der Weiße Scheich und so, habe ich, glaube ich, gesehen. Das ist der älteste Film von ihm, den ich kenne. Aber seine neuen Werke sind die, die er in Farbe gedreht hat, die in den 70ern, 80ern gemacht worden sind. Das sind halt die, wo ich gesagt habe, da habe ich noch nichts von gesehen. Aber was seine alten Filme angeht, da sieht man schon eine gewisse da sieht man gewisse Parallelen zwischen den Filmen. Und eins haben die Filme gemeinsam, die sind einfach mal alle gut. Der Typ ist einfach mal wirklich ein krasser Filmemacher, weil da ist keine Gurke dazwischen. Alle Filme, die ich aufgezählt habe und alle Klassiker, die ich bis jetzt gesehen habe, inklusive Die Schwindler, sind echt geile Filme. Das, da macht er hier auch keinen Ausrutscher. Also es hat eine astreine Filmografie bisher. Wenn ihr diesen Film Die Schwindler im Fernsehen gesehen haben solltet, da es kursierten diverse Schnittfassungen seit Erscheinen des Films. Und der war im TV zum Beispiel, bei der Fassung war der komplett zerstückelt. Der ging ungefähr anderthalb Stunden und die Originalversion, auch die, die ich jetzt gesehen habe, geht eine Stunde 53.
Okay.
Also da fehlten knapp...
Weißt du, warum da was geschnitten wurde?
Fast 25 Minuten, weiß ich nicht, nee. Kann ich dir nicht sagen, warum der so zusammengestückelt wurde.
Strange.
Das war jetzt nicht wegen Moral oder Gewalt, wahrscheinlich wollten sie so ein bisschen auf so eine Fernsehlänge runterschneiden. Eine Stunde 53 war ja damals schon immens lang, im Gegensatz zu heute.
Ja. Yeah.
Galt das im Jahr 1955 wahrscheinlich als Überlänge, insofern... Also,
Fellini hat ja jetzt wirklich selten ein extrem dynamisches Erzähltempo. Das ist ja schon eben immer meistens recht langsam.
Mhm. Aber das ist ein komplett, also, dass ein Film erst später restauriert wird in voller Länge, das hat man ja öfter mal so, dass die Klassiker eher in kürzeren Versionen erscheinen oder auch eine ganze Weile da im Fernsehen gezeigt werden oder eine ganze Weile da rumgereicht werden und dass das nicht die, dass da viele Szenen fehlen. Also, das hört man ja öfter.
Ja.
Das ist einer davon. Ja.
Okay.
Ist ein Schwarz-Weiß, habe ich erwähnt.
Ja, was ich jetzt im Gegensatz zu den anderen Filmen, die du so von ihm besprochen hast, noch nicht so raushören konntest, was dich an dem so beeindruckt. Also was kommt da so rüber stimmungsmäßig? Ist das jetzt auch so tragisch wie Die Nächte der Kabiria oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, hat seine tragischen Momente, aber er ist, glaube ich, nicht so emotional wie Die Nächte der Kabiria, würde ich mal sagen.
Mhm.
Also du hast natürlich moralische Fragen, Gewissensbisse, du hast dramatische Momente, das Ende ist auch nicht besonders optimistisch und du hast halt diese Kleinganoven-Szenerie, die natürlich auch für eine gewisse Kurzweiligkeit sorgt, weil hier geht es halt nicht um einen Zirkusartisten, der durch Nachkriegsitalien zieht, weißt du, mit einer gekauften Frau, sondern hier hast du halt so Hochstapler und das, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Trick der 50er Jahre, aber
ja gut,
aber alles, was so ein bisschen so Verbrecher angeht und weißt du, und Ganoven und diese Hochstaplerei, ist natürlich dann auch recht kurzweilig.
Ja.
Wie sie die Leute ausnehmen. Aber klar, hat es nicht die emotionale Dramatik wie manche andere Filme, sowas wie Die Nächte der Kabiria oder La Strada. Das ist natürlich auf emotionaler Basis ist das noch eine andere Nummer.
Okay, aber diese Tiefe, die jetzt die anderen Filme von ihm haben, hat der trotzdem auch. Also weil das ist ja fast immer irgendwie so ansatzweise was Großes drin, so was fast schon ein philosophisches Thema ist, wie jetzt bei 8,5 oder.
Ja, siehst du, da hast du jetzt zum Beispiel einen Film genannt, 8,5 ist ja super lieb. Und der hat ja, tausende von Schichten, die du ablegen kannst und so.
Ja.
Der war ja seiner Zeit um einiges voraus. Das ist, also das Level erreicht die Schwindler nicht.
Okay.
In der Hinsicht ist das jetzt nicht so ein tiefgehender Film, aber trotzdem eine super Charakterstudie.
Hm. Okay.
Das kann er. Punkte.
Ja.
IMDb 7,5. Er hat keinen Metascore. Rotten Tomatoes gibt es eine 100% Bewertung mit einem 8,3 Durchschnittswert.
Mhm.
Und das Publikum ist bei einer 3,8 von 5. Und Letterboxd gibt Die Schwindler eine 3,6.
Oh. Das ist gar nicht mal so gut. Boah, schwierig. Ich sag 8,5.
Der passend zu Fellini.
Ah ja?
Natürlich, 8,5.
Natürlich.
Wie könnte es anders sein?
Naja, war eine Menge drin, finde ich.
Ja, aber...
Ja, weil die haben ja bis... Dann
ich wollte
das ja jetzt 7 schon...
geben, aber ich dachte, ey, eigentlich wäre es geil, wenn ein Fellini-Film 8,5 kriegt. Also es muss eigentlich sein.
Nein, aber jetzt mal gemessen an denen, die du bisher von ihm hattest, ist der ja dann fast schon schlecht, oder? Weil da waren bisher einige 10-Punkte-Filme dabei.
Schlecht mit 8,5. Ja, da waren einige 10-Punkte-Filme dabei. Da ist der nicht. Aber ist, glaube ich, mit 8,5 braucht er sich nicht verstecken. Also was seine Filmografie angeht. Ist
braucht er natürlich nicht. Aber deswegen sage ich, war das gar nicht so einfach.
Ist schon alles sehr top.
Ja. Okay.
Bin gespannt auf die neuere Filmgeschichte von ihm und wie die Filme so abschneiden. Also der war wieder ziemlich geil.
Wie viel hat er denn insgesamt gemacht eigentlich?
Ich glaube, 25 Filme irgendwie sowas hat er inszeniert.
Okay.
Irgendwas in der Richtung.
Aber dann bist du da ja gut unterwegs, oder? Ist das vielleicht mal der nächste Regisseur, den du gesehen hast dann?
Weiß ich nicht. Ich habe eine 10er-Box halt von ihm, wo 10 Filme von ihm drin sind. Da sind nicht alle drin.
Hm.
Sondern so halt die großen. Und Da bin ich jetzt so bei der Hälfte ungefähr.
Hm. Okay.
Weiß nicht, ob ich da jetzt alles gucken werde oder gucken will. Keine Ahnung, aber in der Box kann ich mich erstmal weiter hocharbeiten.
Mhm. Alright. So, ich habe noch einen Losfilm aus März.
Fleißig.
Ja, das. Der weiß auch nicht, warum das so lange gedauert hat. Ich habe den, glaube ich, zwischenzeitlich vergessen.
Der macht ja nichts.
Der müsste von Andi sein.
Ja, ist er. Schönen Gruß an Andi.
Ja.
Er wird es uns verzeihen.
Denke ich auch. Und es ist wieder mal einer von den Filmen, wo ich mich dann doch zwischendurch das ein oder andere Mal gefragt habe, warum zur Hölle wollte Andi, dass wir diesen Film sehen?
Okay, also ja. Ich kenne ihn nicht, deswegen bin ich gespannt.
Du kennst ihn nicht, okay, dann tu mir mal einen Gefallen und ruf den erst später bei Letterboxd auf.
Okay.
Weil das Plakat ist ein Highlight. Und also verrät ein bisschen was, aber das, also der Film macht auch kein Geheimnis draus. Ich finde es nur eine wilde Entwicklung und irgendwie auch eine Story. Also, ich habe es dir eingangs erzählt. Ich habe nach einer Episode gesucht von einem Podcast, wo ich schon ein bisschen was von gehört habe. How did this get made? Macht ja irgendwie Porsche hier und ein paar andere Leute, wo die immer Filme besprechen, wo man sich halt wirklich genau diese Frage stellt. Mhm. Wie zur Hölle konnte sowas produziert werden? Und es, die haben eine Episode über diesen Film gemacht.
Ach, die gab's ja. Okay.
Da habe ich aber leider nur Ausschnitte von zu hören bekommen. Ich habe die ganze Episode noch nicht gefunden, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen, weil es gibt hier schon echt so ein paar Highlight-Momente in die Richtung, wo du dich halt wirklich fragst, so Alter, was zur Hölle? Ja, und das sind aber dann halt wiederum auch sehr unterhaltsame Momente. Mhm. Der gesamte Film wiederum, das ist ein ziemlicher Ritt. Ja, er heißt Don't Tell Her It's Me aus dem Jahr 1990. Auf Deutsch, mit den besten Absichten.
1990 ist er.
Ja.
Okay.
Jetzt hat er auch noch andere Titel oder einen anderen Titel, weil er dann irgendwie, als er im Fernsehen gezeigt wurde und auf DVD rauskam, wurde der primär unter dem Titel The Boyfriend School vermarktet. Mhm. Wirst dann auch gleich erfahren, warum, weil das ergibt tatsächlich ansatzweise Sinn. Regisseur Malcolm Mowbray, der ist Engländer, 13 Credits. Magere Zeiten hatte ich tatsächlich schon mal gehört, dass es den gibt. Rache ist süß, könnte man, glaube ich, auch kennen. Mhm. Aber so wirklich große Sachen hat er nicht gemacht. Geschrieben hat das Sarah Bird. Die hatte den Roman geschrieben, The Boyfriend School, und hat dann auch das Drehbuch hierfür beigesteuert. Also ist sie hier als einzige Autorin gelistet. Also du kennst sie nicht und hast den, weißt auch nicht, was hier geht.
Nee, ich weiß gar nichts.
Okay, sehr gut. Alter, pass auf, halt dich fest, eine wilde Story.
Okay.
Also eigentlich was es schon tausendmal gegeben hat, aber so in der Konstellation und so ist das halt auch alles so hart fragwürdig, Alter.
Okay.
Also, es geht um Gus. Und
Gus oder Guess?
Gus. Und zu Beginn des Films wird im Intro in einer animierten Sequenz, weil Gus arbeitet als Cartoon-Zeichner, mhm, und deswegen wird in einem Cartoon-Intro kurz gezeigt, dass Gus erkrankt ist, ins Krankenhaus gekommen ist, da lange behandelt wurde und wohl an Krebs erkrankt war. Das wird auch nie so hundertprozentig spezifisch erwähnt. Ja, am gewissen Punkt heißt es dann irgendwie Hodgkin's Disease und später heißt es dann Krebs, aber wie auch immer. Er hat Chemotherapie bekommen, mhm, und hat eben offensichtlich sehr gekämpft, diesen Kampf aber gewonnen und ist jetzt also auf dem Weg der Besserung. Hat aber offensichtlich durch die Chemo, was ich irgendwie auch strange finde, aber es hat wohl sehr zugenommen. Also der ist ziemlich gut beleibt zu Beginn des Films. Hat keine Haare mehr durch die Chemo. Mhm. Und ist demzufolge halt ziemlich pessimistisch drauf. So, seine Schwester, die versucht sich um ihn zu kümmern und den immer wieder so aufzumuntern und sagt doch so, ja, der muss halt mal unter Leute gehen und irgendwie, wenn, weil er sagt halt so, ich würde so gerne jemanden treffen, er fühlt sich halt sehr einsam, er hätte halt gerne eine Frau.
Verstanden.
Dann sagt sie, ja, er muss halt unter Leute gehen und sie hat sowieso auch so ein bisschen Ambitionen, als Wingman zu fungieren, weil sie ist beruflich Autorin und schreibt Liebesromane. Mhm. Und zwar von der schnulzigsten Sorte. Okay. Also so die klassische Romance-Novel oder Romance-Novel, wie ich jetzt immer wieder gehört habe. Das war mir auch neu, dass das offenbar auch so ausgesprochen wird. Mhm.
Jedenfalls schreibt sie diese Liebesromane, wo du halt im Detail beschrieben hast, total kitschig und pathetisch formuliert, wie jetzt sie dann den Typen auf dem Pferd anreiten sieht und dann geht es ja bis zum Sex. So. Ja, also es ist halt wirklich genau diese schnulzige Sorte Liebesroman. Und die schreibt sie und ist aber sehr erfolgreich damit. Und muss dann zu so einer Convention, weil da gibt's dann in der Stadt, wo die sind, wird so eine Convention ausgehalten. Da treffen sich sämtliche Autoren, die solche Romane schreiben, und die Fans, die natürlich entsprechend aussehen, kommen dann dahin, ziehen sich das rein und ja, ist halt so eine Convention. Und da kreuzt sich jetzt die Nummer nämlich mit der anderen Hauptfigur, weil die Journalistin Emily Peer, die ist so ein bisschen gefrustet in ihrem Job, weil die hat so eine On-and-Off-Beziehung mit ihrem Redakteur. Mhm. Der wird von Kyle MacLachlan gespielt. Und ja, Emily ist eben beruflich so ein bisschen im Stillstand und möchte irgendwie weiterkommen. Und jetzt kommt er halt mit so einem Auftrag daher und sagt, geh auf diese Convention und interview diese Autorin. Und sie denkt sich halt schon so, boah, Alter, ey, so eine Autorin von so einem Schund, so, was soll die mir denn bitte erzählen? Und ist halt schon enorm voreingenommen und geht dann auf diese Convention. Und natürlich, aufgrund der Zeit, aus der dieser Film stammt, haben wir dann natürlich auch diesen Moment, dass sie sich halt bei der Erstbesten, die sie trifft, tierisch auskotzt über den Schund, der hier ausgestellt wird, und überhaupt, was schreiben die da? Und guck mal, allein der Name von der Autorin schon so, was soll denn das bitte für ein Name sein? Und dann steht sie dann vor Lizzie, der Schwester von Gus, der Autorin, die sie interviewen soll, und hat sich halt gerade tierisch drüber ausgelassen. Ja, und Lizzie ist aber ziemlich cool drauf, so, die hat da überhaupt kein Problem mit, die weiß, dass das ziemlich stumpfsinnig ist, was sie da schreibt, oder dass es halt für ein besonderes Publikum ist, was damit anfangen kann, und dass das eben nicht jedermanns Sache ist, und sieht das deswegen entspannt. Und dann entspannt sich eben die Lage auch so, und dann will sie interviewen und dann lädt sie auch zu sich ein, und dann sieht Lizzie halt sofort die Option, oh, Emily, die wäre doch was für Gus. Und so will sie die beiden verkuppeln. Dann sagt sie, was machst du denn Samstagabend? Komm doch zum Essen zu uns. Und dann findet dieses Essen statt, und Lizzie hat noch einen Mann und eine kleine Tochter, und die kleine Tochter, die ist vielleicht so 3 oder 4 und spricht nicht. Die sagt immer nur zu Gus, Ankau.
Ankau.
Ankau. Mhm. Weil sie Ankel nicht sagen kann, sagt sie Ankau. Mhm. Das ist alles, was sie sagt. So, und die wird von allen auch nur Piglet genannt. Und ja, Gus sieht dann eben, als er ankommt im Auto, sieht er, dass Emily schon drin ist, und guckt dann so durchs Fenster und ist halt schockverliebt. Sieht die und denkt sich, boah, wie krass, und redet dann auch mit sich selbst und sagt so, boah, jetzt komme ich hier an, und da drin steht irgendwie das Playmate of the Century und was geht, und das, boah, ich habe voll Angst und ich will nicht da rein und so. Mhm. Ja, und dann landet aber natürlich doch drin, und dann gibt's halt dieses awkward Essen, wo natürlich auch nichts so funktioniert, wie Lizzie sich das vorgestellt hat, und Emily findet Gus nicht besonders toll. Und dann Wochen später versucht er halt wieder, sie anzurufen, und sie wimmelt ihn aber ab am Telefon mit den blödesten Ausreden. Ja, und mittlerweile geht's Gus aber besser, er hat an Gewicht verloren, seine Haare wachsen wieder nach. Alter, du bist gleich so stufal, wenn ich erzähle, wer der Typ spielt. Mhm. Ja, und dann versucht das halt immer wieder, und Lizzie...
Wenn es nicht 1990 wäre, hätte ich auf Ryan Reynolds getippt, ja, wenn das ein neuerer Film wäre.
Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung. Okay. Halt. So, und dann hat Lizzie halt als Autorin dann den geilen Plan. Und das ist halt schon wieder so hart fragwürdig, was das ganze Beziehungsding angeht. Weil der Plan ist dann, sie macht jetzt aus Gus eine andere Persona, also im Endeffekt wie einen ihrer Helden aus ihren Romanen. Und so tricksen sie Emily da rein, dass sie sich in diese Persona von Gus verliebt. Und wenn sie sich dann mal ausreichend verliebt hat, kann das ganze Ding ja auflösen, und dann ist sie eh schon über alle Berge und alle sind glücklich. Mhm. Das ist der geile Plan von Lizzie. Also wird eine Persona kreiert. Ein neuseeländischer Biker namens Lobo.
Okay.
Alter, das ist zu hart. Weil dann kommt Gus halt, nachdem er jetzt nicht mehr fett ist und wieder Haare hat, dann geht er zum Friseur, und dann geht es darum, was machen wir jetzt mit deinen Haaren? Und das Ergebnis, weil er möchte ja cool sein und so dieser Loner, taffe Rough Rider, der halt irgendwie durch seine mysteriöse Art dann total sexy und anziehend wirkt. Also braucht er natürlich eine ordentliche Fukuhila-Matte.
Fukuhila wird's dann, okay.
Alter, Und dann in seinem Biker-Image, mit seiner Persona, kriegt er natürlich dann auch eine ordentliche Lederkutte, so eine Kette um den Hals gehängt und so Lederchaps über die Jeans und Boots und so weiter, mhm. Ohrringe, blaue Kontaktlinsen und so ist er Lobo. Dieser Typ wird sensationell gespielt von Steve Guttenberg.
Steve Guttenberg, okay.
Und Emily ist Jamie Gertz.
Jamie Gertz, ja, na klar.
Die ja nur wirklich,
Club und so.
Ja, mhm. Lost Boys, all das. Die ist natürlich wunderschön anzuschauen. Aber jetzt musst du dir halt mal vorstellen, was
stimmt,
das kommt.
Lost Boys. Das war sie nicht im Breakfast Club. Das war, ich verwechsel ich immer beide. Egal, erzähl weiter.
Dieses Konzept, dass die eigentlich so lange angelogen werden soll, bis es zu spät ist und sie tief genug drinsteckt, um sich dann noch irgendwie ausreichend Sorgen über diesen Umstand, dass er sie die ganze Zeit angelogen hat, machen zu können. Das ist halt so fragwürdig, Alter. Also das ganze Ding, weißt du, weil er spricht auch immer von der wahren Liebe. Und das ist halt so geil, weil der Moment, in dem er sich verliebt, da sieht er sie nur. Da bezieht er sich halt nur auf die Optik. Er findet die so schön, dass er halt so verliebt ist, dass er die haben will. Der kennt die da noch nicht. Der weiß nichts über sie, aber trotzdem weiß er, dass es die Frau, die er haben will. Also ist das Konzept, wir führen die so lange an der Nase rum, bis sie tief genug drinsteckt, dass sie eh nicht mehr zurück kann.
Okay.
Das an sich ist halt so fragwürdig, Alter. Und dann gibt's, aber das stört mich natürlich nicht. Ich find's halt nur so krass, dass das die Idee ist. Also, ja, wer zur Hölle hat dazu Ja gesagt, Alter? Deswegen ist diese Frage, wie zur Hölle konnte das gemacht werden, wirklich berechtigt, Alter.
Naja. Sind wir wieder beim Podcast, bei dem anderen.
Ja. Mhm. Und eben dann ist halt, also ihr On-and-Off-Freund Kyle MacLachlan, der natürlich für sie dann so der geilere Typ ist und das ist halt auch so dieses Ding, es geht natürlich auch ein Stück weit drum, auszunutzen, dass sie voll oberflächlich oder dass im Grunde alle Frauen total oberflächlich sind, wenn du ihnen halt nur das richtige mysteriöse Produkt unter die Nase hältst. Mhm. Weil das ist halt das Ding, die bedienen ja voll die Klischees. Weißt du, so Gus, der ein total lieber Cartoon-Zeichner ist, der voll gut mit seiner Nichte ist und vom Hund geliebt wird und eigentlich, weißt du, voll der nette Typ ist, den guckt sie mit dem Arsch nicht an. Und Lobo, der mysteriöse neuseeländische Biker-Typ, der sie halt auch so ein bisschen von oben herab behandelt und natürlich durch seine coole Art eher dann auch so auf sie dieses Mysterium ausübt und dadurch ist sie halt voll angezogen und hat halt, obwohl sie da schon Hochzeitspläne mit ihrem Trout hat, ist sie tierisch angezogen von Lobo.
Okay.
Und seiner geilen Art.
Hört sich so ein bisschen nach so einem goldenen Himbeere-Film an.
Alter, das ist so krass, Mann. Wirklich, ich dachte sowas. Am Anfang dachte ich wirklich, boah, war das jetzt der Versuch von Steve Guttenberg, hier mal so eine ernsthafte Drama-Rolle zu spielen? Also, weißt du, wollte der jetzt wirklich irgendwie schauspielerisch hier was rausholen? Weil am Anfang hast du halt diese Maske, das, ne, ist auf dick gemacht und mit Glatze und so und das ist alles so ein bisschen befremdlich auch, weil es natürlich nicht wahnsinnig geil gemacht ist.
Erkennt man ihn, oder?
Ja.
Schon.
Also, zumal im Intro hast du ihn auch mit Haaren und so, da siehst du halt Bilder von Gus, wie er früher ausgesehen hat und so, und da ist es dann eben offensichtlich Steve Guttenberg plus, steht ja in den Credits dann am Anfang auch drin. Mhm. Aber ich meine, das ist trotzdem ein kleiner Film, der hat 6,7 Millionen gekostet. Und es geht ja auch nur um diesen kleinen Klüngel hier. Aber der Moment, in dem die dann anfangen und ihn umstylen zum Biker, und jetzt guck dir mal bitte das Poster an auf Letterboxd, weil da sehen wir dann nämlich schon den Lobo.
Dann mache ich das. So, wie hieß der im Original?
Entweder Don't Tell Her It's Me oder The Boyfriend School, weil das war dann eben auch, wie gesagt, im Marketing später. Anfangs noch Arbeitstitel, dann hinterher eben auch Titel auf dem DVD-Release.
Da ist er. Alter.
Hey, und Shelley Long spielt halt die Schwester, Lizzie.
Okay.
Und ich meine, die kennen wir ja auch, ne? Also, ja,
aus Cheers.
Cheers, ja. Oder hey, Dee Dee Pritchett, Alter, in Modern Family.
Stimmt, ja.
Zwar kleine Auftritte, aber halt auch immer so geil. Und also sie hat tatsächlich eigentlich noch so die lustigsten Momente, weil diese kleine Tochter, die nicht spricht, die macht auch dauernd Faxen, steckt sich irgendwelche Schrauben in den Mund oder fängt an der Steckdose rumzufummeln und so halt immer so gefährliche Sachen. Und anstatt dass sie dann einfach nur sagt so, nee, schmeiß die Schraube aus dem Mund oder lass das, sagt ihr so, was habe ich dir erklärt? Wenn du Metall in den Mund nimmst, dann passiert das und das und das und diese, die und die und die Stoffe lagern sich in deinem Mund ab, dein Blut verdickt sich so und so und dann stirbst du. Und die erklärt dir dann halt immer die genauen biologischen oder chemischen Abläufe, was mit ihrem Körper passiert, ja, wenn sie das und das macht. Und das ist schon total lustig. Also das sind echt lustige Momente, weil die dann halt einfach diesem kleinen Kind übelst komplexe Dinge erklärt mit einer Selbstverständlichkeit und das Kind halt keine Ahnung, wovon sie spricht, aber sie sagt halt so, ja, ich will, sagt ab einem gewissen Punkt dann eben auch zu Emily, weil die halt Fragen guckt, sagt sie, ja, ich will sie mit Konsequenzen konfrontieren.
Okay.
Und das sind schon, das sind ein paar lustige Momente. Also ja, der Film, der hat dann doch eben so den ein oder anderen guten Moment, aber im Großen und Ganzen, Alter, wirklich kein geiler Film.
Aber zwischendurch, also hat es ein bisschen Spaß, oder?
Ja, ja, total.
Okay. Ja, ich habe mal geguckt, was Andi geschrieben hat, als er den Film beigetragen hat. Er meinte halt nur so, ich bin in meinem Kopf und meiner Seele immer noch in den 80ern und Anfang 90ern. So wird mein diesmonatiger Losfilm. Das war halt seine Begründung. Ja. Insofern ist das ein Film, mit dem er wahrscheinlich was anfangen
kann. Ja, der ist auch noch voll 80s, der Film.
Ja, Steve Guttenberg ist sowieso sehr 80s insofern.
Ja, eben.
Dass der überhaupt noch in den 90ern was gemacht hat, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Und der hat ja sonst wirklich immer den total coolen Typen gespielt und so. Und hier ist es halt das komplette Gegenteil. Und hier ist dann eher so die Persona, die sie kreieren für Gus, ist dann so ein bisschen, geht in die Richtung von dem, was Steve Guttenberg sonst so bedient hat. Mhm. Deswegen alles in allem schon wild.
Okay, klingt so, ja.
Ey, die Taglines musst du dir mal reinziehen. Die erste ist A Romantic Comedy About True Love Under False Pretenses. Das ist ja noch einigermaßen sinnvoll. Die zweite ist hart verwirrend. Die lautet, Gus number one didn't have a ghost of a chance until he became Gus number two. With his new looks, the girl of his dreams is about to find out that looks are only skin deep when she falls in love with Gus number one and two. What the fuck?
Okay. Verwirrende Inhaltsangabe.
Oder, das ist keine Inhaltsangabe, das war ein Werbeslogan, ja, ja, das gut, war eine Tagline. Auch denk, wer zur Hölle,
ist auch eine lange.
Voll. Und was, also wer soll das verstehen und danach sagen, boah, geil, muss ich sehen.
Number one, number two, was?
Ja,
klingt eben komplex.
Ja.
Komplexer Film.
Also.
Heute die moralisch fragwürdige Episode. Ich meine, wenn du jetzt Teufel trägt Prada, wenn du den jetzt zerlegst, moralisch, weißt du, dass dieses Mädchen hat alles tun muss, um irgendwie in einem Job zu punkten, den sie eigentlich gar nicht haben wollte, weißt du, und dann terrorisiert wird und es darum geht.
Ja, diese Oberflächlichkeit, die
Oberflächlichkeit
mit verbunden ist.
Die präsentiert ja auch stolz irgendwie im Laufe des Films, dass sie jetzt eine 34 ist und nicht mehr eine 36.
Ja, so. Und das, was sie halt davor natürlich verurteilt hat und.
Richtig. Und das sind schon alles sehr fragwürdige Aspekte des Films, dass man sagt so, okay, wenn ein junges Mädel das sieht und nimmt sich das als Idol, dann ist das auf jeden Fall fragwürdig.
Ja, das sind ja auch alles Sachen, die heute nicht mehr so gemacht würden.
Eben, ja.
Ja, ja, das, allen voran der hier. Das ist schon echt krass, Alter. Oh, und dann, da gibt's auch so eine skurrile Szene, ne, bei seiner Schwester als Lobo und sagt so, weil er sagt dann auch immer wieder, so, hey, sie ist meine wahre Liebe, so, ich muss ihr das doch sagen, das geht nicht, ich belüg sie doch und hintergehe sie jetzt hier die ganze Zeit. Und die Schwester dann aber so, nee, das ist schon alles gut so. So, wir müssen nur bis zu dem Punkt kommen, wo sie eben so in dich verliebt ist, dass sie dir das nicht mehr so krumm nimmt, wenn du ihr das dann auflöst.
Das ist der Plan. Okay.
Das ist auch geil, so, also dieser kalkulierte Betrug, weißt du, dass der hier so Thema des Films, das finde ich halt so krass, ey. Mhm. Und dann am gewissen Punkt hat dann eben, also als er dann zu ihr kommt, hat Lizzie schon wieder den nächsten Schritt unternommen, weil sie will ja aus Gus immer mehr so diesen krassen Held aus ihrem Roman machen. Also braucht Lobo nicht nur eine eigene Art zu reden, weil die trainieren dann auch seinen neuseeländischen Dialekt.
Mhm.
Das ist auch so hart, Alter. Und dann trainieren sie, muss er halt eine eigene Art zu gehen und zu sprechen entwickeln und so kriegt er dann auch die blauen Kontaktlinsen und dann kommt irgendwann so eine Sexualtherapeutin hat sie dann eingeladen und die kommt dann da mit so einer Puppe, die wohlgemerkt männliches und weibliches Geschlecht darstellt.
Okay.
Dann liegt die so da und dann sagt sie, ja, alles klar, okay, es geht um dich, wir können gleich da einsteigen, alles klar, und dann rupft sie dieser Puppe erstmal den Penis ab, weil der halt irgendwie so mit Klettverschluss so dran gedingst so und dann wirft den so über ihre Schulter und dann haben wir quasi
das, was man braucht jetzt für den Fall. Das ist alles so weird, Alter. Ich auch denke, was ist das für ein Szenario? Deine Schwester lädt jemanden ein, der mit dir über deine Sexualität spricht, vor ihr? Also so, what? Okay. Welche Schwester, also welcher Bruder und welche Schwester haben denn bitte so ein Verhältnis, Alter? Das ist alles so weird.
Würdest du den empfehlen?
Nee, also nee. Ja doch, also für Leute mit so einem harten 80s gehen, die kriegen hier auf jeden Fall schon was herrlich Weirdes zu sehen.
Mhm. Dave könnte dir gefallen.
Ja, ja. Also für Freunde von weirden Stoffen, weil du kannst dich halt, also kannst dich halt mehr auch nur drüber lustig machen, als jetzt wirklich den Film lustig finden oder dass das irgendwie dir emotional nahe geht oder so. Weil erst Jamie Gertz, die spielt das natürlich auch so maßlos drüber alles. Mhm. Das ist halt auch schauspielerisch eben. Ja, also Shelley Long ist cool, aber das ist Jamie Gertz, Alter.
Wenn ich es mir recht überlege, ist das wirklich ein Film, den Ryan Reynolds am Anfang seiner Karriere gemacht hat.
Total,
ja. Voll viel so eine Komödie gemacht.
Sowas. Ja, er hatte doch mal diese Komödie, wo er fett ist.
Ja, ja, genau, zum Beispiel. Fand ich super.
Siehst du?
Amy Smart, super Film.
Ja, deswegen, vielleicht ist das hier wirklich ein Film für dich.
Vielleicht, ja.
Ja. Ich war hin und her gerissen. Hey, ich darf wirklich über weit strecken, Alter. Was zur Hölle gucke ich mir gerade an? Also spätestens, als dann Lobo auf den Plan tritt, dachte ich, okay, jetzt ist alles zu spät. Was zur Hölle?
Ziemliche Ausgassen ab für Steve Guttenberg für den Film.
Ey. Ja.
Was war da los, Academy?
Oh Mann.
Dass ihr das nicht würdigt.
Ja, und das, vielleicht, weil es ein Flop war. Vielleicht, wenn das ein großer finanzieller Erfolg geworden wäre, wer weiß.
Dann wäre auch aufmerksam geworden, ja.
Ja, aber also der hat aus diesen 6,7 Millionen gerade mal 1,1 Millionen gemacht. Hm. Das war weit entfernt von einem Erfolg. Ja, und jetzt weißt du auch, warum The Boyfriend School.
Ja, natürlich.
Also weil jetzt die modelt den halt so lange um, bis er der Typ ist, von dem sie glaubt, dass die Emily den toll findet. Und da ist dann eben auch völlig egal, wie er das selber findet und so.
Verstehe.
Das ist alles so fragwürdig. Ja, Mann. Also tatsächlich hat dann auch die Autorin 2012 mal in einem Interview gesagt, das ist ja wirklich eine ganze Ecke danach, auf die Frage nach dem Film hat sie gesagt, my exceedingly mediocre screenplay was made into an exceedingly mediocre movie.
Okay.
Und das trifft's.
Steht auch nicht so richtig dahinter.
Nee, also, wenn sie ihren Roman schon als mediocre bezeichnet, dann wäre es auch Quatsch, den Film als mehr zu bezeichnen, also. Wie sie diesem Kind immer wieder diese Sachen erklärt. Also es gibt schon ein paar lustige Momente in dem Film. Aber in der Summe ist das wirklich weird.
Weird, okay.
So, jetzt mal die Punkte zu Don't Tell Her It's Me mit den besten Absichten. Das ist auch so ein Ding, Alter, mit den besten Absichten. Das ist halt auch so geil, wie der deutsche Titel diesen Betrug rechtfertigt. Er hat es ja gut gemeint.
Ja.
Na, The Boyfriend School. 5,7 gibt es auf IMDb. Kein Metascore, keine Punkte von der Kritik auf Rotten Tomatoes, vom Publikum 3,5 von 5, Letterboxd 2,3.
Ja, ich muss zugeben, ich war auf dem Holzweg, weil ich dachte tatsächlich, das wäre so ein John Hughes-Film, hier so von wegen 16 Candles, irgendwas in der Richtung, weißt du, so ein bisschen 80er-Flair, aber...
Naja, so 80er-Flair hat das alle mal,
ja,
auch wenn der
halt
von 90
andere,
ist.
Eine andere Baustelle halt trotzdem, ja, als ich mir vorgestellt habe. Eieiei.
Bist du krank?
Jetzt aber.
Gangbang! 4,5.
5 sind sogar noch geworden.
5 sind es geworden. Na gut, okay, ist ja nochmal glimpflich davon gegangen.
Mhm. Ja, aber ich bin froh.
Glimpflich davon gekommen.
Ja, ich bin froh, dass du da irgendwo in der Nähe warst.
Ja. Ja, dann Shoutout an Anni. Der hat uns auch, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt öffentlich nennen darf, deswegen mache ich es mal lieber nicht, vorsichtshalber. Aber der hat mir auch so einen Link zu so einer Tabelle geschickt. Der ist auch Listenfan und der hat so eine Tabelle mit seinen Kinobesuchen irgendwie angefertigt.
Ach, okay.
Wo drin stand, wie viel der auch fürs Kinoticket ausgegeben hat und wie viel der im Durchschnitt im Jahr so fürs Kino ausgibt und so. Finde ich ganz interessant.
Was manche Leute für Listen führen, das ist echt abgefahren.
Das ist richtig detailliert und abgefahren, weil hier steht sogar drin, in welchem Kino er war, welche Reihe und welcher Saal und welcher Sitz. Voll krass.
Okay. Steht da.
Zusätzlich zu der Benotung von dem Film.
Wenn er dazu schreibt, wie viel das Ticket gekostet hat, hat er dann auch dazu geschrieben, wie viel er für Snacks und Getränke ausgegeben hat?
Das ist eine gute Frage, ob das damit drin ist. Aber ich glaube nicht, weil das alles so glatte Summen sind. Mhm. Glaube ich, sind Snacks und Getränke hier nicht mit drin. Star Wars 7 bis 9 in 3D, 22,50.
Okay.
Hat er sich auch gegeben. Im Jahr 2019.
Mhm.
Ja, Andi.
Ja, liebe Grüße an Andi.
Also schönen Gruß.
Wir sind ja auch große Fans der 80er. Und, ey, auch wenn der Film jetzt nicht wahnsinnig gut weggekommen ist, ich bin trotzdem irgendwie froh, den gesehen zu haben.
Okay.
Weil es wirklich herrlich weird ist.
Und ey, du rufst ja mal auf, dass die Leute uns Komödien reinschmeißen. Da können wir ja.
Ja, ja.
Können wir nicht vorwerfen, nee, ja, wenn da mal so eine Komödie kommt.
Halt auf jeden.
Das ist immer sehr subjektiv. Ja, gut. Schauen wir mal. Vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal an, aber klingt jetzt nicht so, als wenn das jetzt so ein Muss wäre, den jetzt abzuhaken. Und nee. Den jetzt unbedingt auf meine Wunschliste.
Nein, schicken. Musst du nicht. Aber es wäre auf jeden Fall schon spaßig, wenn du dir mal nur mal so die unterschiedlichen Stadien
Lobo anguckst. Vorher und Lobo
ja, also danach. So Gas in den verschiedenen Stadien. Von krebskrank über bisschen besser bis zu Lobo.
Okay.
Das ist schon eine wilde Entwicklung, die der hier macht. Eigentlich auch noch so ein Oscar-Snap, was Maske angeht.
Ja, natürlich. Das auch noch.
Ja, ja. Hatte so The Whale-Vibes stellenweise. Siehste,
damals gab es noch kein CGI, da muss man alles noch Hand machen.
Ja, ja.
Der The Whale der 90er. Don't tell her it's me.
Vor allem ist das auch so geil, dass dann, also es gab kaum Trivia-Facts zu dem Film. Einer der Trivia-Facts war, dass er bei Drei Männer und ein Baby auch Cartoon-Zeichner war.
Ah, stimmt, ja.
Spannend.
Die habe ich ja beide gebracht. Steve Gutenberg, Filmografie fast abgehakt hier ja. In diesem Podcast.
Aber es ist schon abgefahren, dass der halt allein durch Police Academy wirklich jemand war, der als bankable galt.
Ja klar, Nummer 5 lebt, hat er auch einen Hit gelandet und so. Ja. Der war ja schon ein paar Filme dabei, die richtige Hits waren in den 80s. Total, Cocoon.
Und ich habe den große ja neulich in einer Episode von Party Down gesehen, wo er sich selbst spielt.
Ja, hast du erzählt.
Ja.
Ich habe ihn auch mal in ein, zwei Serien habe ich ihn auch mal zwischendurch gesehen, so als Gast.
Und der ist so irgendwie so scheiße gealtert.
Ja, sieht komisch aus.
Ja, also weil er halt irgendwie versucht, weiter jung auszusehen und das ist alles.
Sieht so gemacht aus, oder?
Ja, schwierig.
Sieht ein bisschen repariert aus, das stimmt, ja.
Wobei, das war herrlich selbstironisch bei Party Down.
Mhm.
Steve Guttenberg, schon so ein Phänomen der 80er, ja.
Voll, das ist ein richtiges 80er-Kind.
So, und jetzt kommen wir zum Gemeinsamen.
Ja, nicht ganz in die 80er geht's zurück, aber fast.
Ja, der erste Langfilm von einem Regisseur, den wir beide sehr feiern, Guillermo del Toro, der ja. Das auch geschrieben hat.
Unabhängig vom Film, auf jeden Fall super interessant, da mal die Lücke zu schließen, was seine Frühwerke angeht und erst recht sein erster Featurefilm.
Mhm.
Hat uns Erik als Auftragsfilm für diesen Monat irgendwie beigetragen und den haben wir uns jetzt angeguckt.
Kronos,
richtig. Federico Lupi in der Hauptrolle. War noch eine mexikanische Produktion, muss man dazu sagen. Also hat ihn ein paar Mal besetzt auch danach. Den haben wir auch in Pans Labyrinth.
Genau, ja.
Da spielt er auch mit. Haben wir noch diesen Monat. Zwei Filme von
Del Toro. Er besetzt ja fast immer alle wieder. Also der scheint ja auch echt ein sehr loyaler Kerl zu sein.
Oft, ja. Ja, ja, sind oft wiederkehrende Schauspieler. Und Ron Perlman dürfte man kennen. Den hat man auch noch später gesehen. Mhm. Als Hellboy und Co. Und Claudio Brook, der war mal Bond-Bösewicht tatsächlich bei License to Kill, bei Timothy Dalton Bond. Da kann man das Gesicht mal gesehen haben. Ansonsten, kleiner Film.
Ja, 2 Millionen gekostet.
Ja.
Definitiv eine Independent-Produktion.
Noch nicht der Riesencast, den er dann später die Möglichkeit hatte, bei dem man später die Möglichkeit hatte, auf Leute zuzugreifen.
Mhm.
Damals war der Toro noch in den Anfängen.
Ja.
Ist auch lange her, 92.
Ja, und da war das Drehbuch aber schon ein paar Jahre alt. Und das finde ich auch abgefahren.
Mhm.
Und du hast es ja vorhin angedeutet, ich finde das ziemlich cool, wie viel man hier von seinem späteren Schaffen drin sieht.
Total.
Es ist hier wirklich aus einzelnen Elementen dann zum Teil ganze Filme gemacht oder Serien.
Ja, definitiv. Dieses Altern des Nazis in The Strain hat man hier schon, wurde hier schon foreshadowed.
The Strain ist wahnsinnig viel drin.
Das kleine Mädchen, Pans Labyrinth.
Ja.
Definitiv, einige Aspekte.
Mhm.
Finde ich auch. Und insofern ist das schon eine interessante Sichtung gewesen. Willst du mal die Handlung zusammenfassen von Kronos?
Ja. Also zuerst wird so ein Alchemist erzählt, der mit seiner eigenen Sterblichkeit irgendwie hadert und da eine Erfindung an den Start bringt oder die eigentlich perfektioniert erst, die ihm sowas wie den Schlüssel zum ewigen Leben liefert. Also der hat da so ein Gerät konstruiert, was das Leben verlängert. Diese Erfindung heißt eben Kronos.
dann gibt's einen Zeitsprung, 400 Jahre später stürzt dieses Gebäude ein und dann sehen wir erst, dass dieser Alchemist immer noch gelebt hat und jetzt erst beim Gebäudeeinsturz ums Leben kam. Und jetzt kommt diese Maschine in die Hände von so einem älteren Antiquitätenhändler. Das ist die Hauptfigur und die Federico Luppi spielt, Jesus Gris. Und der weiß erst nicht, was es mit dem Ding auf sich hat. Der beschäftigt sich damit so ein bisschen seine, wie steht die Kleine im Verhältnis zu
ihm? Die Enkelin.
Das ist seine Enkelin, genau. Mhm. Ja. Die beobachtet das Ganze ziemlich stumm. Und dann stellt er einmal, als er daran rumschraubt, fest, dass das Ding sich öffnet, so Arme ausfährt und sich dann an seiner Hand festkrallt. Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten realisiert er dann, dass dieses Teil dafür sorgt, dass er verjüngt wird, beziehungsweise der Alterungsprozess zumindest mal rapide stagniert. Und es ihm eben damit irgendwie plötzlich besser geht. Und dann geht's aber natürlich drum, dass das nicht umsonst ist und dass es Leute gibt, die dieses Gerät suchen und sich dann auch bei ihm melden und er dann in was verstrickt wird, wo er natürlich nicht rein wollte. Und da sind dann eben die bösen Mächte rund um Ron Perlman und Claudia Brooke, die ihm ans Leder wollen. Ich weiß nicht, wie weit man dann noch erzählen soll. Ich glaube, das Ganze drumherum, also auch mit dieser Firma hier um diese Della Guardia-Nummer, das ist ja alles egal. Also im Kern geht es halt drum, die Bösen wollen von ihm das Ding haben. Ich mach mal kurz die Tür auf, weil da hat's geklingelt.
Ja, es hat geklingelt. Dann mach mal kurz die Tür auf. Und ich erzähle in der Zeit einen Witz. Ist das für uns ein Paket?
Nein.
Ach Mann. Es wäre doch schön gewesen, wenn wir hier so ein Fanpaket wieder gekriegt hätten, live on air.
Ja.
Hätten wir gleich ausgepackt.
Wäre schön gewesen, ist es nicht. Ich wohne hier ja auch noch.
Ich weiß, was er bestellt hat.
It was a pleasure to buy your tampons.
Die hat wieder eine Jahresration Tampons gekauft. Einmal im Jahr werden die auf Vorrat gekauft.
Familienpackung. Die kommen hier nämlich in so einem 20-Kilo-Paket, ja.
Richtig. Die werden ja nicht alt. Hoffentlich.
Okay.
Haben Tampons ein Haltbarkeitsdatum, Dennis?
Ja, bitte rausfinden und E-Mail schreiben.
Ja.
Ja. Glaubst du, man muss inhaltlich hier noch weitererzählen?
Nee, inhaltlich muss man nicht groß weiter. Also, es kam, glaube ich, rüber, dass der Opa logischerweise Gefallen daran findet, dass er, dass sein Alterungsprozess stagniert und insofern.
Sollen wir hier spoilern?
Weiß ich nicht, ob wir spoilern müssen. Ich finde also, so vom Kern und von der Rahmenhandlung reicht das, finde ich.
Ja, mir ging es jetzt eher darum, wenn wir eben hier über Parallelen zu The Strange sprechen, dann werden wahrscheinlich gewisse Worte fallen, die manche Leute hier schon als Spoiler verstehen könnten.
Okay.
Oder wie siehst du das?
Naja, du und ich wissen zum Beispiel, was die The Strain-Parallele ist. Insofern weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch
brauchen wir nicht
ausformulieren müssen.
Okay.
Bin ich der Meinung.
Mhm.
Ja.
Ja, ist Teil der Criterion Collection und für mich ist das wieder die typische Sorte Film, die lange nicht so sehenswert wäre, wenn man nicht das Schaffen danach kennen würde. Also wenn dieser Film von einem unbekannten Regisseur wäre, ich glaube, ich hätte ihn aufs Übelste zerrissen.
Ja,
jetzt sehe ich aber die Parallelen, die weiß ich zu schätzen. Ich finde es trotzdem kein guter Film.
Ja, nee, da bin ich auch nicht. Also kein guter Film. Ich finde, der hätte als Kurzfilm besser funktioniert.
Mhm.
Wäre das so, was ja auch Del Toro sich öfter mal beteiligt, gerade mit dieser Anthologieserie und so, oder beziehungsweise mit dieser Serie, die auf Netflix rausgebracht hat. Oder der war ja auch öfter mal so in Langfilmen, wo verschiedene Regisseure so bestimmte Kurzfilme zu beitragen konnten.
Finde ich auch.
Für sowas wäre das ein okayer Beitrag gewesen. Da hätte man es gut verpacken können.
Ja.
Aber als Langfilm gibt er zu wenig Stoff, fand ich ihn zu lahm.
Ja. Ja, dadurch geht eben auch im Ende zweiter Akt flacht er halt so krass ab, also geht ihm voll die Luft aus und dann ist es ein bisschen schade, weil dann kommst du fast nicht mehr bis dahin, dass der Showdown irgendwie groß Relevanz hat. Also für mich zumindest, ich finde, dass man merkt total, dass das halt kein ausgereiftes Drehbuch ist, so das ist nicht rund. Das, dem geht wirklich an vielen Stellen die Luft aus, finde ich.
Der war noch nicht beim Höhepunkt seines Schaffens, das ist richtig. Also das waren noch die Anfänge. Aber das ist auch der Grund, warum ich ihm einiges verzeihe. Weißt du, warum ich dann denke, gut, der hat hier 2 Millionen zur Verfügung gehabt, weißt du, er hat 0,5 Millionen, hat auch seinem eigenen Privatgeld noch mit dazu geschossen, damit er irgendwie auf diese 2 Millionen kommt. Also,
Du, ich verzeihe ihm auch vieles, aber ausschließlich, weil ich sowas wie The Strain kenne und weil ich Pan's Labyrinth kenne und weil ich das alles wahnsinnig zu schätzen weiß und weil ich halt vieles davon hier drin wiedererkenne. Das macht Kronos aber für mich nicht zum besseren Film.
Nee.
Es sind halt, ich gebe hier Punkte für etwas, was hier noch nicht zu sehen ist.
Weißt ja, du? Klar, geht mir aber auch so, aber gut.
Ja, aber es halt, ist halt nicht fair eigentlich. Also, weil wie gesagt, wenn dieser Film jetzt von Regisseur XY wäre, der nicht die Vita hätte mit den eben genannten Filmen, dann würden wir das übelst zerreißen. Weil dafür ist es einfach nicht rund. Weißt du, du erkennst hier die Ansätze und du siehst eben, was Del Toro dann später damit gemacht hat und wie geil das geworden ist. Aber wenn du das jetzt mal hier auf den Film beschränkst, dann ist das eben zum einen viel zu lang, zum anderen dramaturgisch überhaupt nicht gut erzählt, dreht sich stellenweise halt irgendwie im Kreis und eben, ich finde, ihm geht wirklich so der Drive aus hinten raus.
Aber irgendwie ganz sympathisch, dass das so eine altmodische Geschichte ist. Weißt du, dass das schon fast so eine Twilight Zone-Folge aus den 50er hätte sein können mit so einem seltsamen Amulett, was sich nicht altern lässt und so. Und das seiner Zeit, wo halt Peter Jackson seine Splatter- und Braindead-Filme rausgebracht hat, weißt du? Dass an der Ära halt eben so einen altmodischen Horrorfilm macht. Und Del Toro mag ja diese alten Horrorfilme aus den 30ern, 40ern, 50ern. Und
diesen Style erkennt man hier ja auch
schon. Und das erkennt man hier. Und das wiederum fand ich schon wieder ganz sympathisch, dass er eben nicht auf diesen Trend aufgesprungen ist, jetzt so einen Splatterfilm zu machen, sondern macht halt so einen klassischen Horrorfilm, der definitiv seine Marken hat. Ja, da bin ich bei dir.
Ja, eben. Also für mich hat er das, was worauf die Geschichte dann auch hinausläuft, das hat er für mich halt bei The Strain perfektioniert.
Ja gut, da war ich kein großer Fan von der Serie, aber klar, also technisch und von der, da siehst du wahrscheinlich die meisten Parallelen hier in der Story zu The Strain.
Ja, auch optisch mit, gibt viele Dinge, die mich optisch daran erinnert haben.
Der so Raum dieses
ganze,
von den Bösen.
Ja, der Raum, dieses ganze, wie das Mysteriöse aufgezogen ist mit so ein paar Bildern. Deswegen fand ich es auch wenig überraschend, dass dann in den Interior Effects stand, dass er diese Geschichte schon irgendwie 84 geschrieben hatte. Und damals das noch Max von Sydow spielen sollte oder er sich halt dafür Max von Sydow vorgestellt hat. Das hat halt auch super gepasst.
Voll.
Und das eben, finde ich, ist bei The Strain alles wiederzusehen.
Ja, und du hast ja auch die eine oder andere Vampirparallele hier in dem Film.
Ja, das ist eben das Wort, was ich vermeiden wollte. Aber
ach so.
ja, dann war dann, klar, es ist eine Vampirgeschichte, das ist aber das, was ich vorhin meinte. Für manche wäre das hier wahrscheinlich schon ein Spoiler. Und deswegen wollte ich es vermeiden, aber wenn du es jetzt gesagt hast, können wir darüber sprechen. Das ist ja das, was bei The Strain dann eben, finde ich, perfektioniert wurde. Und das hier, das kommt hier zu einem Zeitpunkt, wo, finde ich, das eigentlich schon zu spät ist. Dafür, dass das irgendwie als Drive für die Geschichte funktioniert. Für mich zumindest, also.
Ja. Okay.
Weil der kam mir mit, also geht ja nicht lang, 94 Minuten und mir kam der wirklich lang vor.
Ja, das stimmt. Ist nicht der dynamischste. Aber hat der Toro später gemacht, so Filme, die ich langweilig fand. Also hier Crimson Peak hieß er, glaube ich.
Ja, den habe ich ja noch nicht gesehen.
Den fand ich zum Beispiel auch langweilig.
Okay.
Und das war auch so ein klassischer, so eine klassische Verbeugung von den alten Spukhaus-Horrorfilmen der 50er und so. Und den fand ich öde.
Okay, interessant.
Es gab so Einzelfilme, mit denen ich nicht so viel anfangen konnte.
Aber eben so diese Handschrift und sein Style, der ganz viel von diesen alten Horrorelementen beinhaltet, den hat er ja bis heute durchgezogen oder auch das so ein bisschen perfektioniert, weil mittlerweile erkennst du ja einen Del Toro-Film wirklich schon an den Figuren und an der Aufmachung, Ausstattung, weil das alles so eine Art Horrormärchen immer ist. Horror ist fast schon zu viel, aber es ist halt immer so eine sehr eigene Welt, die du halt aber auch sofort glaubst. Das hatten wir, glaube ich, auch neulich davon mit Terry Gilliam und Co.
Ja.
Dass, wenn es Regisseure hinbekommen, so ihre Handschrift auch in die Welt zu packen, dass du halt sofort anhand des Szenarios, was aufgemacht wird, die Handschrift des Regisseurs erkennst. Und das hat Del Toro halt für mich wie kaum anderer.
Das stimmt.
Du erkennst ja auch schon an den Monstern zum Beispiel immer, dass das Del Toro ist. Und da ist ganz viel von diesem Alten mit drin, finde ich.
Ja, ist richtig. Tja, viel mehr haben wir nicht, oder?
Naja, was sagst du zu Ron Perlman?
Naja, also Ron Perlman hat einen Stein im Brett bei ihm gehabt, weil der hier von Apple und Ei für seinen Debüt-Langfilm halt gearbeitet hat. Insofern hat er ihn auch immer wieder zurückgeholt. Aber dass er jetzt nicht der Mega-Schauspieler ist, also müssen wir, glaube ich, hier nicht diskutieren.
Ne? Naja, ich finde, auch gerade an sowas sieht man eben, dass auch so ein Ron Perlman gewachsen ist. Und ja, dass der, also dem hat das Altern echt gut getan, finde ich. Der ist als älterer Typ sehr viel kerniger als jetzt hier.
Ja, das stimmt. Jetzt.
Klar,
ja,
ist auch ein bisschen so die Zeit und so.
Gehabt, ja.
Naja.
Aber ja, war für mich noch nie der große Schauspieler. Der bei Sons of Anarchy hat ja auch eine große Rolle übernommen und da haben andere ihn schon an die Wand gespielt.
Mhm.
So Leute wie Katie Siegel zum Beispiel, der das auch nicht zugetraut hat, nach Married with Children, die halt mega gespielt hat.
Mhm.
Und Ron Perlman, ja, schön und das Biest halt. Bin jetzt nicht so der Riesenfan schauspielerisch von ihm.
Ja.
Aber insgesamt war das schon alles ein bisschen sehr theatralisch. Also so natürlich dieser, war schon so ein bisschen extra large. Ja, jetzt mal
auch da wieder zum Thema Drehbuch, ne? Weil ab einem gewissen Punkt ist es eigentlich völlig sinnfrei, dass Ron Perlman überhaupt noch hinter ihm her ist.
Hm, stimmt.
Weil dann hätte er schon längst, weil er hatte eigentlich schon längst das bekommen, was er anfänglich haben wollte. So der, warum hat er, also wo ist die private Agenda plötzlich trotzdem noch hinter ihm her zu sein? Weil er bis dahin hat er ja nur im Auftrag gehandelt.
Hm. Und das ist ja so, ich meine, du hast am Anfang diesen Alchemisten in diesen Haustrümmern gefunden, also was du erwähnt hast, da hat man den in diesen Haustrümmern gefunden. Insofern zählt man ja eins zu eins zusammen und geht davon aus, okay, die halten den Alterungsprozess halt, halten die an, dieses Amulett. Aber du kannst natürlich, indem du irgendwie von Auto rennst oder so, kannst du natürlich trotzdem sterben durch den, weißt du, in den Knochen gebrochen werden oder ein Genick bricht oder sonst was.
Ja.
Und auch das wird sehr inkonsequent, ehrlich gesagt, zum Laufe des Films, weil dann denkst du, okay, wie ist das jetzt passiert, weißt du?
Wenn das meine ich, es gibt halt wirklich eine Menge Logiklöcher in dem Film.
Die gibt's ja.
Und deswegen, ja, das Drehbuch ist halt einfach nicht gut.
Ja, das hört sich schon fast an, sonst müsste ich meine Punkte hier revidieren, aber gut, ich lasse jetzt mal die Punkte, die ich als erstes da eintrage. Also ich bin hier schon sehr versöhnlich unterwegs, so viel kann ich dir verraten.
Heißt, du findest das ein guter Film? Oder deine Punkte suggerieren, dass das ein guter Film ist?
Also es war gerade mal so, diese Punktezahl, die hier steht, aber es war schon so, dass ich dem einiges verziehen habe. Weil der Toro und weil klassische Gruselgeschichte, obwohl nicht perfekt, ja.
Aber heißt, laut deinen Punkten ist das eine Empfehlung?
Ich weiß nicht, wann habe ich denn gesagt, das ist eine Empfehlung? Gab es da eine Grenze?
Ja.
Habe ich schon mal so eine Aussage gemacht?
Ja, schon.
Ich weiß nicht, ob wo die war. Okay. Aber wenn die Grenze ab 4 war, dann ist es eine Empfehlung, ja.
Spaß wohl. Okay.
Also,
na, tricky.
Eher vollständigkeitshalber für Del Toro-Jünger.
Hm.
Ansonsten, wenn ihr jetzt seine Filmografie durchgeht, so sporadisch, würde ich sagen, Kronos könnt ihr euch klemmen. Und am Strich.
Würde ich auch sagen. Also für Del Toro-Fans muss man den schon machen.
Ja, oder wenn ihr wirklich wissen wollt, wie so die Debüt-Langfilme waren von großen Regisseuren, wie die angefangen haben. Für sowas ist es natürlich interessant.
Ja, aber ich finde eben, gerade dann kann man den schon was abgewinnen. Das ist halt immer noch kein geiler Film.
Mhm.
Aber ja, macht das ganze Schaffen so ein bisschen, vervollständigt das, wie du schon gesagt hast.
Ja, geil ist anders. Ja, Erik hat es ja ganz interessant gemacht. Der hat mir den zweiten Film, The Devil's Backbone war das.
Mhm.
Der hat uns ja beide irgendwie zur Wahl gestellt und hat uns überlassen, welchen wir jetzt als Auftragsfilm nehmen und welchen wir in den Lostopf schmeißen. Und wir haben gesagt, dann machen wir das chronologisch. Und das war ja genau der Ansatz, dass wir gesagt haben, komm, gucken wir uns den Debütfilm von ihm an. Das erste, was er gemacht hat.
Ich wollte ihn eh sehen, deswegen ist alles super.
Eben.
Ja.
In der Hinsicht war das fein.
Alright. Sollen wir nochmal die Punkte vorlesen?
Lass uns das machen.
6,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 70. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,2. Publikum 3,6. Letterboxd 3,4.
Mhm.
Boah, jetzt müssen wir raten. Ich muss anfangen, haben wir gesagt, oder?
Ja.
6,5.
Okay, ich rate erstmal.
Mhm.
4,5.
Mhm.
Bei mir ist eine 6.
Fuck. Ja, bei mir ist eine 5.
Eine 5.
Also haben wir beide einen halben daneben.
Jetzt bin ich mal gespannt, was das Endergebnis angeht. Ich blick. Ich habe mal wieder nicht mitgezählt und habe keine Ahnung, wo wir stehen.
Also das war jetzt das erste Mal, dass ich daneben getippt habe.
Oh, okay, dann sieht's gut aus für dich.
Deswegen ist der Endstand jetzt 1 zu 0,5.
1 zu 0,5, wieder so eine knappe Kiste.
Die ganze Zeit bei 6. Und dann, jetzt nachdem du dann zuletzt noch das gesagt hast, dachte ich, ja, okay, dann vielleicht doch noch ein Tick besser.
Ja, sogar wenn du dich richtig erinnerst, also schon mit wohlwollende 6. Also es war noch nicht mal, ach so, war jetzt nicht eine deutliche 6, sondern das war schon so, ja, komm, also wirklich mit zwei Augen zudrückende 6 insofern. Wahrscheinlich habe ich gesagt, ab 6 wäre das eine Empfehlung, weil das ist ja immer noch ein okayer, guckbarer Film.
Ja.
Aber unterm Strich würde ich den wahrscheinlich nicht empfehlen. Das ist halt das Ding. Also.
Ja, also bei mir, die 5 Punkte sind auch wirklich schon mit sehr viel Liebe zu Del Toro.
Ja, dann geht's dir ähnlich.
Ja.
Wie mir. Ja, trotzdem, Gruß an Erik.
Ja, ja, also hat ja damit nichts zu tun.
Ist trotzdem netter.
Aber was, ich meine, also da stand ja auch bei Kinoeinspiel irgendwie gerade mal 600.000 noch was.
Ja, 620.000 hat er eingespielt.
Was, also wenn das kein Erfolg war, wie kam dann Del Toro, was war dann sein nächster?
Das war der Devil's Backbone, glaube ich.
War Devil's Backbone. Zweite. Und war der dann irgendwie finanziell sehr erfolgreich? Oder wie kam das, dass der...
Ich glaube nicht, dass das auch ein Hit war. Das kam erst später.
Schwer vorstellbar, ne?
Mhm.
Gucken wir nochmal. 2001 war der dann...
Ich glaube, dass Pan's Labyrinth tatsächlich sein Durchbruch war.
Hätte ich auch gedacht. Und vielleicht war es da die Oscar-Nominierung, weil ich glaube, Pan's Labyrinth war jetzt auch nicht der riesenfinanzielle Erfolg, oder?
Weiß ich nicht. Könnte so ein Programmkino-Hit gewesen sein damals.
Da wäre
ich mir nicht sicher.
Also Devil's Backbone, 4,5 Millionen gekostet, 6,5 eingespielt. Das ist auch weit entfernt vom finanziellen Hit. Na, dann gucken wir noch mal. Pan's Labyrinth. Ah, dazwischen war noch Hellboy, ich glaube.
Ach ja, Hellboy gab es noch.
Ja, stimmt. Ja, also es gab halt Blade 2. Das war wahrscheinlich auf
richtig.
Der Erfolg dann. Und dann halt Hellboy. Und ich glaube, Hellboy war ein Erfolg.
Ja, passt so ein bisschen ins Bild, weil man hat so seine ersten Filme gesehen und dann gibt man ihm halt so das Blade-Sequel.
Mhm. Ja, eben, weil da sein Style dann, ist halt, ja. Scheint halt durch, finde ich.
Ja.
So, jetzt gucken wir mal, Pan's Labyrinth, 19 Millionen gekostet, 83,8 eingespielt. Ja, da hat die Oscar-Nominierung wahrscheinlich auch geholfen. Das war also auf jeden Fall ein Erfolg. Und bei Blade, meine ich ja, die waren ja alle erfolgreich.
Mhm.
Hellboy, oh, geht so. 66 Millionen gekostet, 99 eingespielt.
Ja.
Das ist gar nicht mal so gut. Aber Blade 2, 54 gekostet, 155 eingespielt.
Das ist ordentlich.
Ne.
Ja, Mensch.
Del Toro. Schon ein geiler Filmemacher.
Ja, da werden wir sicher das eine oder andere Mal noch irgendwas von ihm bringen.
Ja, aber ich finde, oh Mann, ey, es ist halt schon auch ein bisschen traurig, was, wenn man liest, was jetzt so die ganzen großen Filmemacher als nächstes machen, es ist echt so ätzend. Ich meine, bei ihm ja auch, ne, so eins der nächsten Projekte ist ja Frankenstein.
Stimmt, ja.
Ich denke, was soll denn das jetzt schon wieder? Also ja,
Oscar Isaac, oder?
Genau. Es passt in seine Schiene, aber zum wievielten Mal wollen die jetzt fucking Frankenstein erzählen, Alter?
Ja gut, ich meine, Pinocchio wurde auch schon 1000 Mal
erzählt. Ja eben, jetzt hat er erst gerade Pinocchio. Ich hätte den auch nicht gebraucht. Also ein Pinocchio. Ich fand den ja cool, aber Digga, was denn los? Warum denn nur noch irgendwelche Reboots, Remakes? Was ist denn los? Also vor allem gerade auch bei den ganzen großen Filmemachern. Man, was soll denn das?
Ein bisschen unkreativ gerade in Hollywood.
Ja.
Das stimmt.
Echt schade.
So, ich hoffe, uns fandet ihr nicht unkreativ. Drück mal den hier.
I haven't so much fun. I never had so much fun.
Wir hatten richtig Fun. Schöne Episode. Ein paar Supporter glücklich gemacht.
Ja.
Und ich weiß, Jens, man, wir sind dir noch Lawrence von Arabien schuldig.
Der kommt.
Nächste Episode ist es soweit mit Alessandro.
Ja.
Beziehungsweise zwei Erstsichtungen. Du kennst ihn ja schon.
Alessandro kennt den noch nicht.
Nee, Alessandro kannte ihn noch gar nicht. Ach, ich kannte ihn nicht. Und insofern zwei von drei Erstsichtungen.
Oha.
Könnte interessant werden. Lee kann ihn schon. Insofern werden wir uns dieses Epos dann vornehmen in der nächsten Episode. Wer Bock hat, da mitzugucken.
Mhm.
Ja.
Ja, das wird cool. Haben wir wieder den Alessandro zu Gast.
Freuen wir uns drauf.
Ja.
Und sind durch. Bedanken uns fürs Hören, bedanken uns fürs Supporten. Schaut mal bei Patreon Steady rein, wenn ihr Bock habt, dem Banausen mal ein bisschen finanziell unter die Arme zu greifen. Wir sind wirklich arme Leute.
Ja.
In einem Fellini-Film hätte man uns damals ausgenommen. Und jetzt betteln wir bei Patreon und bei Steady. Wenn es hilft, kann ich wieder meine Jogo-Akzent machen. Gibt bitte ein bisschen Geld.
Geld.
Geld, ich muss Baustelle, sonst arbeiten weiter.
Ja, genau das.
In diesem Sinne.
Sind wir raus.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.